Willkommen zur Vorlesung heute. Ich glaube, das ist jetzt die erste richtige Vorlesung wieder im neuen Jahr, oder?
Genau, okay.
Google-Leute-Geschichte?
Okay.
Heute geht es um, die Engländer sagen Law and Economics, wir in Deutschland sagen ökonomische Analyse des Rechts. Ja, fangen wir mal an. Okay, wir erinnern uns an die Weihnachtsvorlesung vom Chef mit den ganzen Keksen und Pfefferkuchen, die irgendwo lagen. Ja, da ging es ja ein bisschen darum, dass es, also ich hoffe, dass es irgendwie ein bisschen rübergekommen ist mit dem Thema in Deutschland. Jedenfalls ging es darum, dass es also nicht Umstände gibt, wo das Recht und irgendwie der Staat im Allgemeinen völlig egal sind. Oder das Ergebnis irgendwelcher Transaktionen, sprich also Streitigkeiten in diesem Fall. Sie erinnern sich vielleicht dunkel, da ging es darum, dass irgendwie eine Ruth, glaube ich, hieß der, ne? Die hatte ein Grundstück, was direkt im Weg war von irgendwelchen Rinderhauen, die ständig hoch und runter, im Frühjahr wahrscheinlich, hoch, im Winter wahrscheinlich runter. Ne? Und sie war im Weg und die haben sich rumgestritten und so haben sie die Ruth verjagt. Und das haben sie alles plötzlich ausgemacht. Ne? Und, ups, ja, das war ein Buch, ne, von Jürgen Eriksen. 1991 hat er geschrieben und der hat halt irgendwie diese Geschichte aus und das ist ein Stück von Cavalier. Hat uns halt interessiert, Effekt. Hier, wir wollen sagen, gucken heute All I With Law. Also sprich sozusagen, es gibt solche Umstände, wo natürlich Gerichte eine Rolle spielen. Also gerade wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt zu einem verdammten Gericht. Zum Beispiel hat mir irgendwie Kai vorhin noch gegeben, der hat da rumgeschickt. Ach, so eine schöne Geschichte, jetzt irgendwie so Counter-Strike oder sowas, ne? Da gibt es also offensichtlich irgendwelche zentralen Server und die Serverbetreiber, die sperren halt manchmal Leute oder sperren deren Accounts. Und die klagen jetzt vor dem Landgericht Köln dagegen, sprich, also wenn der Richter dann irgendwie diese Sache entscheiden muss, ja, dann muss er halt entscheiden. Also dann muss man schon sagen, okay, da gibt es halt eine Rolle des Rechts, wie auch immer die geartet ist. Und das wollen wir uns halt näher angucken. Weil es ist ja schon so, wir sind ja nicht mehr im Wilden Westen, wo man das irgendwie klar macht, was sich ausmacht. Sondern normalerweise geht man halt in den kleinsten Kram, geht man irgendwie zum Landgericht oder zum Amtsgericht und sagt, ich habe hier ein Problem mit dem und dem, der zahlt nicht oder der ärgert mich oder ich habe irgendwelche Probleme mit dem, Richter treffen eine Entscheidung. Das ist ja schon nicht so selten. Okay, das gucken wir uns also heute an. Ja, und ich hoffe, dass das alles kurzweilig wird und schön. Wir machen jetzt einen Sprung zurück, ca. 100 Jahre. Da gab es einen Typen, der nannte sich Pibu. Hat von dem jemand schon was gehört? Die BWLer unter uns hier. Gibt es eigentlich noch BWL? Irgendeiner, normalerweise ist immer ein oder zwei dabei. Nee? Niemand, der BWL gemacht hat. Okay. Also wie gesagt, Pibu, das war so ein bisschen so ein Star. Ich glaube, hat der einen Nobelpreis bekommen? Ich weiß nicht mehr genau. Der war jedenfalls noch so ein Star unter den Ökonomen, der hat, wie gesagt, das vor ca. 100 Jahren hat er sein Hauptwerk geschrieben. Ups, wo bin ich jetzt gelandet? Entschuldigung. Okay, jetzt bin ich wieder da. So hieß der Mann, Pigou. Und der hat gesagt, naja, es gibt ja, also Streitigkeiten sind eine spannende Sache, vor allem, wenn es so Sachen gibt, wo die Leute Anreize haben, irgendwas zu tun, was eigentlich nicht gut ist. Und wo sozusagen, wie soll ich sagen, zum Beispiel sowas wie, ich habe eine Fabrik und verschmutze die Umgebung. Oder ich verschmutze den Fluss einfach so, ne? Und alle müssen nämlich die Konsequenzen ertragen und ich kippe da einfach mal Müll rein und denke mir, das wird schon. Und da hat der PU gesagt, naja, da hat der Staat eben eine wichtige Rolle. Und er hat gesagt, der Staat kann durch Subventionen und Steuern, kann der Sachen praktisch gerade richten. Die so im freien Markt schief laufen. Das war so die Kernthese von dem Pigou. Wie gesagt, der hat sich ein paar Sachen angeschaut, genau. Zum Beispiel so, das hier mit der Fabrik, das ist halt die Luft. Ne? Die Leute da auch sterben früher, kriegen alle Krebs, Kinder werden Blutbildung geboren und so weiter und so fort. Leuchtturm auch so ein Klassiker, ne? Kann sich mal vorstellen, was beim Leuchtturm vielleicht das Problem wäre. Leuchtturm. Hallo nochmal?
Die Anwohner, weil die Energie kriegen.
Okay, das ist eine Sache, okay. Vielleicht noch ein etwas vordrücktes Problem irgendwie.
Na, vielleicht sind der Küstenstreifen, wenn es auf dem Niveau überhaupt nicht so geschützt wird oder was nicht gefährlich sind.
Verletzung der Küstenstreifen?
Naja, die Naturschutz, die sagt immer
alles. Ach so, okay, dass jemand da Leuchtturm hinstellt und alle ärgern sich, weil er in unserem Naturschutzgebiet steht oder so. Okay, vielleicht noch jemand eine Idee, ob der Leuchtturm ein Problem hat? Ja, gute Frage. Denken Sie denn, wenn Sie Leuchtturm finanziert?
Ja,
Der Staat, ne? Das wäre so ein klassisches Pigou'sches Ding. Ne? Also Pigou hat jetzt gesagt, ja, also, wer hat denn überhaupt ein Interesse daran, Leuchtturm zu bauen? Kein Mensch. Ne? Wie soll er das Geld irgendwie dafür irgendwie reinkriegen und so weiter und so fort? Und Pigou hat also sofort mit dem Hammer auf den Tisch gehauen und gesagt, jawohl, hier muss der Staat ran, der Staat baut also Leuchtturm.
Aber ja, eigentlich das Interesse von den
Ja, okay. Aber dann muss natürlich der Leuchtturmbauer irgendwie an die Schiffskapitäne ran, ne? Oder an die Reederei. Genau, und fahren einfach vorbei und denken sich, haha. Ne? So. Also das ist so ein klassischer Fall. Die Figur hat gesagt, da muss der Staat ran. Der Staat wird das richten, der Staat wird also das Ding hinstellen von Steuergeldern, alle freuen sich. Und im privaten, im privat finanzierten Markt ist immer so klar. Genau dasselbe mit Fabriken, ne? Wenn die halt die Luft verschmutzen und die armen Anwohner alle früher sterben, na, das wird der Staat nur machen. Steuern erheben und, ja genau, auf die Verschmutzung halt. Der wird sagen, okay, je mehr die Luft verschmutzt, umso mehr Steuern erheben wir. Also wir versuchen dadurch die Luftverschmutzung ein bisschen zu steuern, sprich das weniger. Ja, dann ist das halt direkt sozusagen für die, keine Ahnung, oder für Schutzmaßnahmen oder sonst was. Weil dann wird so gesteuert, dass die Fabrik Anreize hat, keine Ahnung, da besonders viel da einsetzen oder sonst was. Okay, also wundert sich vielleicht, dass der Sprung jetzt 100 Jahre zurück soll. Jedenfalls da beginnt die ganze Geschichte mit der ökonomischen Analyse des Rechts. Werden wir gleich sehen im weiteren Schritt, was da genau passiert ist. Okay. Also wie gesagt, der Figur hat gesagt, na, das kann der Staat alles wunderbar machen. Ja. Und was denken Sie, dann kann der Staat das? Weil klappt denn das so, wie der Figur sich gedacht hat? Die Idee ist ja logisch. Ne? Ich denke mir, okay, ich bräuchte jetzt Leuchttürme, aber kein Mensch ist irgendwie bereit, das zu finanzieren, das Risiko auf sich zu nehmen, weil er kann das Geld nicht einbauen. Anderes Beispiel, wie gesagt, Leute verschmutzen die Flüsse, kann auch niemand was machen, also was mache ich? Ich erhebe Steuern und sage denen, dass die Flüsse nicht verschmutzen und so weiter und so fort.
Ja. Schwierig, weil ich heutzutage sagen würde, wir machen jetzt hier Steuern auf verschmutzende Fabriken, dann sagen wir nach China, da kann man dann Dinge hinstellen. Da ist wieder das Problem, dann sagen wir, die Arbeiter, bei ihr so Steuern ergibt, können die Leute hier nicht Arbeitsplätze schaffen. Also wird es dann schon schwierig, also komplexer sein.
Okay, das ist ein generelles Steuerproblem, dass du dieses Race to the Bottom im Prinzip schwach wird. Wenn ich so Steuern erhebe, dann hauen die Leute alle ab in Legislationen, wo sie weniger Steuern zahlen. Das meine ich nicht mal so. Also denken Sie dann, dass der Staat generell dazu fähig ist, zum Beispiel die optimale Anzahl an Leuchttürmen an den optimalen Stellen zu bauen? So, schafft der Staat das? Denken Sie denn? Also der Leuchtturmbeispiel ist ein Klassiker. Haben sich die Gelehrten 100 Jahre umgestritten in der Leuchtturmproblematik. Ne? Irgendjemand eine Idee? Die Leuchtturm?
Gar nicht.
Ah, okay. Dann verschieben wir den Leuchtturm mal kurz. Jedenfalls gibt es ein paar schöne Zitate, die sich da lassen. Die Lösung des Staates für ein Problem ist normalerweise genauso schlecht wie das Problem selbst. Ich dachte also ein erklärter, wie sagt man so schön, die Neokonservativen, die Neoliberalen, ne, Ökonomen, die sagen also, wenn der Staat irgendwas macht, dann ist das mindestens genauso schlimm wie das, was vorher da war. Also lieber nicht. Ja. Und was hat der Ericsson gesagt? Im Rückblick auf Gerns Vorlesung? So grob gesprochen? Ich verwende sie. Okay. Also der Ericsson hat gesagt, ja, das ist der Staat auch nicht unbedingt. Ne? Auch die Gerichte nicht. Das lassen die alle außen vor, die Leute machen miteinander aus. Ne? Die treffen sich halt einmal im Salon und reden drüber und dann wird die Rückfeier. Also kurzum. Ich würde jetzt sagen, also der Friedman, den ich gerade zitiert habe, das ist so ein großer, auch so ein Star-Ökonom aus den 50er, 60er Jahren aus Amerika. Der Ericsson sicher auch in den 90ern, die hat alle gesagt, lass mal die Gerichte und den Staat da raus. Die Leute machen das schon unter sich aus. Ne? Okay, dann gucken wir mal rein in die ganze Kors-Geschichte. Kors hatte ich schon mal erwähnt im Begriff. Ne? Kann sich irgendjemand noch an Kors erinnern? So, keine Kontrolle, keine Fortschrittskontrolle hier. Der Stoff hat Vermittlung. Weiß jemand, was mit dem Namen Kors anzufangen? Okay. Ich glaube, ich hatte mal fast eine ganze Vorlesung im Kors gerechnet. Ja, da hat sich niemand dran.
Gar nicht mehr.
Wir sollten wieder Klausuren einführen oder so. Naja, gut, jedenfalls Kors hat gesagt, der Figur sind zahle Spinner. Also der hat gesagt, Figurs Vorschläge sind nicht als Traumsetzerei. Das mit diesen ganzen Steuern, Abgaben und Subventionen und so weiter, das funktioniert nie im Leben, wie er sich gedacht hat. Und naja, was denken Sie denn, was der Kors jetzt zu den Leuchttürmen vielleicht gesagt hat? Also wie gesagt, der Kors hat den Figur so dermaßen abgedisst, wie man eigentlich mal abdissen kann. Ne? Also dafür muss man schon fast gegen die Amerikaner sagen, Libel, wie sagen, Verleumdung, ne? Fast schon vom Gerichtsherrn. Also das liest sich wirklich sehr, sehr lustig. Dass der Kors den Figur alles an den Kopf wirft. Ja. So, jetzt denken wir noch an die Leuchttürme. Also, wie gesagt, die Google hätte gesagt, also der Staat stellt die Leuchttürme hin und dann wird das schon alles. Kors würde sagen, nee, lieber nicht, denn. Fragezeichen. Da denken Sie einfach, Kors argumentiert das.
Ich weiß nicht, wo ich gesagt habe, ja. Der Staat stellt da keinen Flöschen hin, sondern wenn da mehrere Schiffe dran sind, dann muss irgendwann eine Vereinigung haben, wie wir bauen dann vielleicht von den Schiffen, Reedereien, wie auch immer, weil die so einen Verlust haben.
Zum Beispiel, genau. Wir haben ja gerade gesehen, dass, also wie gesagt, der Friedmann hat gesagt, das Problem ist ja, wenn der Staat, also die Verwöhnung zu finden, oder die Regierung, der ist normalerweise genauso schlecht wie das Problem selbst, das meint er damit. Das könnte er damit meinen, wenn er sowas sagt. Der Staat versucht, das Problem zu lösen. Angela Merkel setzt sich hin und macht irgendwas zur Chefsache, zum Beispiel Leuchttürme an der Küste, an der Nordseeküste. Ständig Strand, Schiffe irgendwo, keine Ahnung, über die Sandbänke und Merkel sagt, jetzt müssen wir aber handeln.
Ja, ich habe keine Ahnung, mit dem Problem haben wir ein paar Schiffe darüber, wie sieht das aus?
Genau, haben wir gehört, alle, ja. Wiederholen wir nochmal.
Ja, das haben wir kein Fachwissen im Endeffekt davon. Wir schätzen sich mit Problemen, die wir nie mit Daten einmal können.
So etwas.
Ja, aber ich mache das in der Reihe, wo ich auch Berater oder sonst was. Also,
ja,
wenn ich das Ding, die Merkel sich jetzt dann selber denken, ach ja, wenn wir da die Tür gesetzt haben,
ja, das ist nicht weiß. Aber wenn Sie mal so die fachliche Ebene von Politik reingebrochen haben, dann ist ja dann dermaßen korrupter Sau auf dem Markt. Also, das ist ja immer so eine politische Ebene, manchmal eine fachliche Ebene. Und die fachliche Ebene besteht normalerweise auch aus Beamten, vielleicht noch aus externen Beratern, aber im Prinzip, die kommen auch zu nichts. Also wenn Sie da noch rumfragen, das ist wirklich ein ganz gutes Spiel. Ja.
Darf man noch hier den gerne mal bei unserem guten Aktionismus landet? Genau. Weil wenn wir das nur machen, um der Bevölkerung zu zeigen, wir sind da, anstatt zu überlegen,
genau. Soll ich jetzt Jugendliche Straftäter, nicht wahr? Also wir bauen jetzt ganz viele Jugendknäste und schieben alle Ausländer ab und so weiter und so fort, so, obwohl da vielleicht mit ursprünglichen Problemen gar nichts zu tun hat, nicht die Bohne wahrscheinlich sogar. Genau, das ist ein richtiges Stichwort. Aktionismus, die Leute machen dann zu viel, sind eher auf Wählerstimmen bedacht und so weiter und so fort. Genau das ist damit gemeint, wenn gesagt wird, dass die Lösung des Staats für ein Problem schlechter ist als das Problem selbst. Denn was es zum Beispiel gibt, ist, wenn ich jetzt so diese Gesetz, keine Ahnung, nehmen die Straftäter eine Strafmöglichkeit ab 7 zum Beispiel oder so. Ne? Also die müssen alle Knast, so jeder, der 8 irgendwie mein Handy geklaut hat oder was, kann ich sofort im Knast oder so. Ne? Könnte ich alles machen, aber das kann natürlich mal haben, dass die Nebeneffekte. Ne? Ich weiß ja nicht genau, was passiert. Und genau das ist eben das Problem, wenn der Staat irgendwas probiert. Ne? Naja, und wie gesagt, deswegen haben wir viele Ökonomen gesagt, auch zum Beispiel der Alex, lass den Staat da lieber raus, die Gerichte am besten auf. Und jetzt kommen wir eigentlich zu Kors. Kors. Den hatten wir eigentlich schon mal. Sie hat keiner erinnert sich dran, was ich schade finde. Also versuchen Sie es diesmal im Kopf zu behalten. Gehen wir mal rein. Achso, genau, noch eine Frage. Was wird der Kors wohl zu den Leuchtturmen gesagt haben? Noch. Außer dass der Staat vielleicht nicht kann oder so. Ne? Wir müssen sich überlegen, der Pigou hat ein Standardwerk geschrieben, das waren 1000 Seiten, wurde zitiert ohne Ende, noch bis in die heutige Zeit, und hat geschrieben, ein Leuchtturmproblem kann durch den freien Markt nicht gelöst werden. Punkt. Was hat der Kors gesagt? Hat jemand eine Idee? Da hatten sie einfach noch los. Nicht irgendeine Idee, was der Kors gesagt haben könnte?
Nein, ja, aber ich muss mal sagen, die Wirtschaft regiert sich dann selber rum, weil dann sehen sie es nicht mehr.
Genau. Kors hat nämlich gesagt, das, was du da geschrieben hast, lieber Pigou, ist ja alles gut und schön. Hast du dir alles schön ausgedacht in deinem stillen Kämmerchen, aber hast du überhaupt nicht geguckt, was da ein Groß sein ist. Da stehen nicht mehr als genug Leuchttürme. Und warum stehen da Leuchttürme rum? Wow. Weil die Leute Leuchttürme gebaut haben. Und zwar haben sie das irgendwie hingekriegt. Was denken sie, wie sie es hingekriegt haben? Also, ja, völlig recht. Irgendwann sind da Schiffe ständig gestrandet, auf Klippen, tot und so weiter. Hat man sich irgendwie gedacht, okay, wir müssen jetzt Leuchttürme bauen. Das haben die Leute gemacht. Wie haben sie das Problem hingekriegt, Leuchttürme zu bauen und sie zu finanzieren? Sie hatten eine Idee.
Die Reedereien,
das kann man gesagt, auf den Mainflughafen da werden. Okay, das wäre schon ein guter Anfang. Auf jeden Fall eine sinnvolle Lösung. Klar, man setzt sich irgendwann zusammen, redet über das Problem, wird in Ericsson-Manier, versucht eine Lösung zu finden. Dann sagt jemand, wir können ja nicht ständig jedes dritte Schiff da irgendwie raufknallen lassen. Wir finden irgendwie ein Problem. Okay, vielleicht war das noch schwierig mit der Finanzierung, was wäre denn noch eine Lösung? Was könnte man denn noch machen, um die Finanzierung besser hinzukriegen? Und wo wird die errichtet? Also, welche Staaten wollen wir außen vor lassen? Am Hafen, ganz genau richtig. Sprich, sozusagen, wenn ein Schiff einen Hafen anläuft, dann sind die Hafengebühren bezahlt. Und davon gehen, keine Ahnung, Hälfte geht für den Betrieb des Hafens drauf, Hälfte für die Leuchttürme in der Umgebung von 100 Meter. Sprich, die Küste von England war eigentlich voll mit Leuchttürmen. Der Pigou hat Anfang des Jahrhunderts geschrieben, da stehen keine Leuchttürme und der Staat müsste und dies und das. Und Klaus hat gesagt, die Buden sind total Spinner, da stehen ganz genug Leuchttürme. Und zwar nicht, weil der Staat da so viele Leuchttürme gebaut hätte, sondern weil Leute praktisch eigene Rechnung, also Entrepreneur sozusagen, mäßig die Dinger hingestellt haben und sich mit den Häfen geeinigt haben auf die Erhebung der Gebühren und so den ganzen Kram finanziert haben. Ja. Also kurz, Herr Kors hat gesagt, die Buben, du hast nicht nur Quatsch erzählt, sondern du hast auch schlecht recherchiert. Das stimmt alles nicht, was er erzählt hat. Und diese Leuchttürme stehen da rum, weil die Leute es selber auf die Reihe gekriegt haben. Ja. So, das war ein bisschen der Eröffnungsmoment, muss man sagen, von der ganzen Law Economics Schiene. Gerade in Amerika, wie gesagt, in Deutschland bekannt wird er nach ökonomischer Analyse des Rechts. Und da springen wir jetzt mal ein bisschen mehr rein. Wie gesagt, Hubsala, genau, das gucken wir uns doch mal genauer an einem Beispiel. Sie erinnern sich an ein Beispiel? Ja.
Wie lange haben die denn gebraucht,
der Staat hat es nie finanziert, das ist ja der Witz. Also es ist so, dass die Krone eigentlich, okay, die hat vielleicht mal Leuchttürme hingebaut, aber die besten Leuchttürme und die am meisten benutzten und sinnvollsten Leuchttürme wurden durch private, Unternehmer gebaut. Ne? Die haben dann praktisch da irgendwie hingestellt und die Leuchttürme gebaut, haben dafür keine Ahnung, wie viel 1000 Pfund dann irgendwie ausgegeben oder so. Meine Leuchttürme stehen ja schon seit Ewigkeiten rum. 17. Jahrhundert standen ja schon Leuchttürme rum an der englischen Küste, das ist ja völlig klar, da war schon Verkehr. Und die haben es genauso gemacht, wie der Kraus recherchiert hat. Die haben halt irgendwie Leuchttürme hingestellt, haben sich mit den Häfen geeinigt und haben gesagt, okay, jeder, der hier irgendwie anlandet, muss Gebühren zahlen für die Leuchttürme und das war's. Und der Staat, der hat vielleicht auch mal sowas gemacht, aber wie schon gesagt wurde, der Staat hat keine Ahnung von dem Fachhandproblem, der weiß nicht, wo er hinstellen soll, er könnte sich zwar jemand Experten einkaufen, aber es ist doch viel sinnvoller, das Ganze durch Signale, also auf unterer Ebene, bottom-up zu machen. Ne? Ich sage, okay, die Leute haben irgendwie Probleme, versuchen sich zu einigen, finden irgendjemanden, der das Risiko auf sich nimmt, irgendeine Klippe zu fahren und da Leuchtturm zu bauen, dann sind Leute da drauf gegangen. Das ist ja nicht so, dass sie einfach so Leuchtturm hinstellen ins Wasser. Ne? Schon nicht im 17. Jahrhundert. Das war ja ein gefährliches Unterfangen. Ne? Und dann nicht mit den Häfen einigen, dass die hier unter dem Bier. Genau wie es gebaut. Und das hat der Figur völlig übersehen. Der Figur hat noch ein paar andere Sachen völlig übersehen. Der saß halt mit seinem Stück Kämmerchen, hat sich gedacht, ja, so, da gibt es halt eine Divergenz so zwischen dem, was die Leute eigentlich tun müssen und was sie eigentlich tun. Ne? Wie gesagt, mit den Fabriken und mit den Leuchtturm und so weiter. Und da müsste jetzt der Staat ran. Und das hat er sich halt ausgedacht. Der Kors hat gesagt, du bist ein Spinner, stimmt alles nicht, der Staat hat da überhaupt nichts mit zu suchen, das machen die Leute nicht aus. So, oder was? Und jetzt gucken wir uns noch ein anderes Beispiel an, die erinnern sich an das Bäcker-Bananen-Ding. Ne? Wie gesagt, der Bayer mit seinen Bananen, mit seinen schönen Bananen aus dem Schwarzwald oder so, und der Bäcker aus Berlin mit seinen leckeren Schlücken, ne? Treffen sich halt, machen Handel in der Bäckerei. Ja? Und jetzt ist da oben, sitzt so ein Landsatzstudent, der schwebt mal da raus bis 11 Uhr. Ja? Und ihn stört das, dass der Bäcker um 5 Uhr früh anfängt, seine Maschine anzuschmeißen. Da muss ständig so diese Mehlgerüche riechen und überhaupt alle möglichen Gerüche, die von ihm aufkommen. Ne? Ärgert sich darüber jetzt. Geht zum Beispiel zum Gericht. Oder so. Oder versucht mit dem Bäcker eine Einigung zu finden. Da geht er runter und sagt, ich schlafe mal so lange aus, du störst mich mit deinen Maschinen und so. Kannst du nicht erst um 10 Uhr Alarm aufmachen? Der Bäcker sagt, nee, tut mir leid, da geht nicht so, die Kunden kommen alle schon 6-7 Uhr. Und wenn du da oben ausschläfst, ist mir das eigentlich völlig egal. Also was können die beiden dann machen, um die Probleme zu lösen? Denken Sie wieder so ein bisschen an Kors und Felix und nicht so sehr an Pibu.
Ja. Der Bäcker legt das einfach ein paar Brötchen an die Studenten. Das ist ja ruhig.
Genau, sehr gute Idee.
Jeder macht mich das Buch auf der Bäckerei, wie du kommst.
Ja, ist nicht so schlimm. Bleib denk mal.
Der Weg zum Bäcker ist kurz, also der Handwerk ist wieder nur Woche.
Außer dass er irgendwann das zumacht, so mittags. So. Der Bäcker, okay, nein, das geht dann auch vielleicht nicht.
Ja? Vielleicht eine bessere Isolation machen.
Zum Beispiel? Okay. Besser die bezahlte Isolation?
Ja, wir müssen sich nur einigen.
Okay, also ihr merkt schon irgendwie, man könnte irgendwie so ein bisschen versuchen, dass der eine den anderen entschädigt für irgendeinen Schaden. Zum Beispiel der Bäcker sagt, okay, die morgens 10 Brötchen umsonst, dafür ist nicht in Ruhe. Ne? Du sagst, der Bäcker könnte auch irgendwie statt 10 Brötchen den Schnitt, könnte die Isolation verbessern. Wäre die Frage, wer bezahlt das, ne? Ja?
Aber was sagt der Bäcker davon, dass er den Studenten irgendwas gibt?
Dass der Student ständig ankommt und nervt ihn mit einem Gericht und Polizei oder so vielleicht. Ja? Ja,
dann müssen wir ja erst
erklären,
ob er irgendwelche Ansprüche hat, um das
Problem zu klären. Sehr gut, okay. Genau, da denken wir, wie die Ansprüche geregelt sind, oder? Ja?
Wir machen erst eine Bäckerei auf und wenn wir die Bäckerei aufmachen, müssen wir wieder bestimmt die richtigen Vorgaben erfüllen.
Sicher.
Auch im Hauptzugleich für die Forschung, die wir dann haben, die zu melden.
Okay, also der Student kann sagen, was er will.
Es sei denn, es wird hier der Frau Schnapp, der wirklich irgendwas überlegen muss, weil er irgendwie gekriegt worden ist, weil es wirklich unbeschreibliche Zwischendetekte oder sowas könnte, die er nicht sein sollte, weil die nicht für den Studenten da sind. Dann sieht er natürlich stark, aber nicht besser, sondern dann die Hausverwaltung.
Ah, das geht ja schon. Wir werden ja schon verschiedene Parteien mit einbezogen. Also lass uns mal bei den beiden. Vielleicht noch andere Ideen, was passieren könnte? Also Sie haben jetzt mal so gesagt, der Bäcker könnte eine bessere Decke einziehen, der Bäcker könnte Ihnen ein Brötchen ruhig stellen. Das könnte der Student machen, ja?
Ich wollte noch sagen, der Bäcker kann natürlich auch, je nachdem, wie lange er da ist, wenn man den ganzen Nachbarn kennt, dann nochmal dieses Tür gründen, dass sie den rausekeln. Also, möglich, dass er in der Gründung noch sagt, ich gehe woanders hin und kann ich nicht.
Also, es könnte auch eine Lösung des Problems sein, dass der Student einfach in den dritten Stock zieht und vielleicht mit einem tauscht, der früher aufsteht. Wäre vielleicht gar nicht die dümmste Lösung. Dann wäre natürlich das Problem auch weg. Was wäre noch eine Lösung, wo der Student vielleicht ein bisschen aktiver werden müsste, obwohl er kein Geld hat und so, aber vielleicht hat er doch was. Umziehen, okay, das wäre die eine Sache, was könnte er auch machen? Im Besuch auf den Bäcker?
Aufkaufen.
Bitte?
Aufkaufen
und zumachen, ganz genau. Okay, das wäre vielleicht ein bisschen teurer, ja, da. Was könnte er noch machen? Zum Beispiel? nochmal an die Zwischendecke gedacht. Wie gesagt, der eine Zwischendecke, ich meine, er könnte auch der Student bezahlen, eine Zwischendecke, ne? Der Student könnte auch sagen, für die Schallisolierung, die zahle ich dir, die 2000 Euro jetzt kostet oder so, ne? Über deinen Bäckerraum oder sowas, ne? Was könnte er noch machen? Der Student könnte zum Beispiel den Bäcker dafür bezahlen, dass der Bäcker später anfängt, seinen Laden aufzumachen. Ich setze dir den Ausfall, ne? Und was kommt da für ein Problem, wenn wir solche Betrachtungen machen? Was ist denn die Frage? Werden die schon formuliert sind? Genau, also wer sozusagen den Anspruch hat, ne? Also wenn der Bäcker ein Recht hat, den Student zu nerven, mit seinem Krach und mit seinen Emissionen irgendwie, dann, was muss dann passieren? Ja? Nein, auch nicht der Staat, lassen wir den Staat außen vor. Wenn der Bäcker Recht hat, der Student fühlt sich genervt, und will das Problem irgendwie lösen. Okay, was ist das? Genau. Und was ist denn, wenn der Bäcker Unrecht hätte? Zum Beispiel, jeder hat ein Recht auf komplette Ruhe, kein Gewerbe im ersten Stock oder im Erdgeschoss darf irgendwie Krach machen und Emissionen machen. Was ist da, was wäre dann die Lösung? Genau, dann muss der Bäcker den Kram bezahlen. Also, die Lösung ist sozusagen, wir haben uns zusammengearbeitet, ne? Die beiden können das sehr wohl untereinander klären, wenn sie sich zusammensetzen an den Tisch und sagen, okay, so, wir haben offensichtlich ein Problem, Bäcker stört Studenten. Und dann müssen wir vielleicht mal klären, okay, wer hat jetzt Recht? Ne? Und dann kriegen wir so eine Lösung hin. Ist es denn maßgeblich, wer Recht hat? Ist es denn für die Lösung des Problems, von irgendeiner Relevanz, wer das ursprüngliche Recht hat? Wie schön in den Kopf.
Ja, im Prinzip liegt es ja nur daran, dass die beiden sich irgendwie einigen, dass beide ihre Interessen im Prinzip
vertreten. Okay. Also Sie würden sagen, es ist völlig egal, wer das Recht hat, irgendwie zu stören.
Naja, prinzipiell schon. Das Recht ist ja im Prinzip eine Sache, die ich dann durchsetzen könnte, wenn ich das machen möchte, aber ich bin ja nicht gezwungen dazu.
Okay,
hier? Ja, aber wenn ich habe jeder auf seiner Meinung, dann würde ich konzentriert übertragen, boah, das ist überschreitend zu sein. Wenn es denn der gar nicht schon eine Kleinigkeit ist, irgendwie da irgendeine komische Mathe für 10 Euro einzuziehen, würde er das vielleicht machen, um das rauskriegen zu nehmen, also weil es ein bisschen teurer wird oder so.
Ja, wir nehmen jetzt mal an, beide hätten irgendwie jetzt nicht ein Problem, sich Kredit zu besorgen oder es zu zahlen. Der Bäcker hat, der Student hat reiche Eltern, die ihn sein Lotterleben finanzieren in Berlin und der Bäcker verdient so viel Geld, dass er sich auch die Decke leisten könnte. Also nochmal gerade, ist es von irgendeiner Relevanz, wer das Recht hat, also ob der Bäcker Recht hat, den Studenten zu stören, oder ob er es nicht hat? Für das Ergebnis, was danach rauskommt. Ja gut, klar, logisch. Aber es ist in jedem Falle wird der Schaden sozusagen, genau. Also egal wer es zahlt, zum Schluss kommt halt in jedem Fall eine Decke rein oder der Student zieht um. Egal, also was halt irgendwie sinnvoll ist.
Die Frage, wann hat das Recht oder wann oder ist es nicht? Weil, also solange die Nachbarn zufrieden sind, ist es ja die Arbeit.
Ja, gut, okay, aber es ist natürlich schon wichtig, dass das Recht irgendwie sagt: Ja, Bäcker, du darfst irgendwie Kraft machen im Maße ab 5 oder sowas. Ne?
Und das wäre dann ja jetzt eine Auseinandersetzung auf rechtlicher Ebene, wenn die sagen, wir machen
das. Ja, nee, das ist natürlich nicht auf rechtlicher Ebene. Das ist die Frage: Wie sind die Standards, also wie sind die Defaults gesetzt? Ja. Darf der Bäcker ursprünglich den Stern stören oder darf es nicht?
Ja, aber der Bäcker kann eigentlich stören dürfen, ist aber so ein total freundlicher Mensch, dass er sagt, okay, ich kann das aber trotzdem verstehen, auch wenn ich nicht helfen darf, wenn wir mit meinem Krach und wir lösen das.
Ja gut, aber wir denken erstmal, der ist nicht so nett, der will irgendwie seinen Krach machen und wenn er recht hat, dann lässt er sich vom Studenten bezahlen für die Zwischendecke und wenn er nicht recht hat, dann zahlt er die Zwischendecke selber. Ja. Okay.
Das wäre trotzdem gerecht eigentlich.
Im Prinzip ist es ja völlig recht. Also ich, ja gut, okay, aber das ist eigentlich, dass es egal ist. Das reicht irgendeine Vorgabe. Ne? Also es ist völlig egal, wie die aussieht und sie haben natürlich viel das Recht in der Rolle. Das wäre so ein bisschen analog zu der Wutgeschichte. Ich habe es jetzt auch nicht genau verstanden, wer da jetzt eigentlich Recht gehabt hätte. Wisst ihr zufällig noch? Wut mit der Farm und den ganzen Ochsen, die immer hoch und runter laufen. Wie waren da die Standardeinstellungen?
Ja. Hat der Wut eigentlich Recht sozusagen, weil die wollten nicht, dass sie da so viel Paragraphen umreiten, haben sie dann der Recht, da
Oder dass man die Arbeit hätte wieder entschädigt. Die hätten gesagt, okay, wir geben dir jetzt, keine Ahnung, $3,000, wenn du umziehst, oder 10.000 oder 20.000. Das wäre dann die effiziente Lösung gewesen. Also, wenn man denkt, okay, es gibt schon irgendwie Rechte im Hintergrund und Gerichte oder sowas, dann gibt es bei solchen Streitfällen auch immer eine ökonomische Lösung oder eine sinnvolle Lösung. Ist halt immer nur die Frage, wer zahlt das. Und wer es zahlt, hängt halt immer davon ab, wer sozusagen ursprünglich Recht hat. Ne?
Also ich weiß, die Sachen gibt es ja meistens nicht eine sinnvolle Lösung, weil meistens wäre dann jeder noch auf sein Recht behandelt,
wenn man das einwirken würde. Ja gut, aber dann ist ja okay, dann machen wir es halt vor Gericht und der Richter sagt halt, jawohl, Becker, du hast Recht, du darfst ihn weiter stören. Bam! So, das steht dann blöd da. Ne? Aber BGB würde das jetzt hergeben. BGB sagt, Becker darf packen und es ist also ein Allgemeininteresse, dass so ein oder Student da nicht irgendwie total nervt. Ne? Dann wäre immer noch die Lösung, dass der Student dem Becker seine verdammten Zwischendecke bezahlt. Ne? Nur halt sozusagen mit Hammer noch vom Richter drauf. Wenn das andersrum wäre, dann müsste halt der Becker die Decke bezahlen. In dem Fall wäre es die Unterlösung des Problems. Okay. Also das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Also das sollten Sie irgendwie schon sich merken können. Wie gesagt, der Punkt ist, das Ergebnis, also egal wie die Rechte anfangs verteilt sind, wie wenig man von den Gerichten aus im Hintergrund und von der Rechtsgrundlage, keine Ahnung, BGB sagt, jawohl, Becker darf packen. Oder sagt Studenten sind so wichtig für die Volkswirtschaft, dass sie also schlafen dürfen und ein bisschen gucken. In jedem Falle, egal wie sozusagen die Ausgangslage ist, der Rechte und der Ressourcen, das Ergebnis ist effizient. Das führt uns zum Cost-Theorem, merken Sie sich das? Hoffentlich, vielleicht merken Sie es ja der ein oder andere, das ist also wichtig. Also, ich weiß nicht, wie Transaktionskosten, also wenn sozusagen die beiden sich unterhalten können und sich jetzt nicht irgendwie, sofort an die Google gehen oder so, dann ist es völlig unerheblich, wie die Ressourcen anfangs verteilt sind. In jedem Fall ist danach eine Decke drin, egal wie sie bezahlt hat. Wahrscheinlich die Lohndecke. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn du irgendwas mitnehmen aus der Vorlesung, dann bitte das. Okay, guck mal so ein Beispiel an. Flüchtige Bienen. Ich bin Bienenzüchter und ja, und meine Bienen sind abgehauen. Landen auf dem Nachbargrundstück. Das sind die okay, dann sagen wir jetzt mal ruhig kurz. Also,
haben
wir
in der Vorlesung
ja auch
echt?
Ja, haben wir schon. Echt? Ach, Vorlesung. Von wem denn?
Echt?
Na gut, dann prüfen wir mal, was kann Prüfung jetzt hier, haben wir auch noch gepasst. Also, wie ist es geregelt? Wie habe ich da angefangen?
Naja, also. Ein liebfangender Auszug auf jeden Fall haben muss, wenn nicht der Besitzer ihn verfolgt. Und der Besitzer darf ihn über jedes Grundstück verfolgen, also er darf jede Grundstücksgrenze sozusagen verletzen, um dann den Liebfang zu verfolgen.
Okay, also machen wir vielleicht das so ein bisschen. Okay, das ist völlig richtig. Um es vielleicht nochmal so ein bisschen analog aufzuziehen zu dem Bäckerbeispiel von eben, also was wäre denn jetzt die effiziente Lösung? Egal wie jetzt die Rechte verteilt werden, was ist quasi die effiziente Lösung? Bienenschwarm fliegt mit 20 km/h irgendwie durch die Gegend. Ich bin also Bienenzüchter und versuche auch hinterher zu rennen. Und lande jetzt auf einmal auf dem Zaun, der ist vielleicht so wie ein Tisch, ich könnte also locker rübersteigen. Was ist die effiziente Lösung? Jetzt in dieser Situation. Ich stehe vor dem Zaun und will rüberspringen. Darf ich, also es ist, also was ist jetzt sozusagen, was wäre sozusagen die effiziente Lösung? Genau, in jedem Fall wäre es sinnvoll, um das Problem zu lösen, wäre es sinnvoll, dass ich überspringe meinen Zaun und meinen Bienen hinterher renne. Egal, ob ich es darf oder nicht. Ja. Kennen Sie das Problem? Also egal, ob ich sozusagen ursprünglich ist, ob das Recht sagt, du darfst da rüberspringen oder ob es sagt nicht. In jedem Fall ist es sinnvoll, dass ich rüberspringe. Was wäre denn, wenn ich nicht rüberspringen dürfte? Der Gesetzgeber sagt, also das ist heilig da, Eigentum, da gibt es nichts. Was wäre denn dann die Lösung? Was wäre die Lösung, ja? Genau, schneller an den Flüchtlinge und was machen? Ja, vielleicht hat man gerade mal ein paar Euro in der Tasche und sagt, okay, ich gebe dir fix 10 Euro und dann darf ich über den Rutschel rennen, oder? Also sehen Sie immer diese Einseitigkeit des Problems, ne? Also wenn ich es nicht darf, dann entschädige ich ihn halt dafür, dass ich rüber darf. Dann sage ich halt, okay, du Grundstückseingang, ich gebe dir kurz 10 Euro oder 5 oder 2 Euro oder sonst was, dafür darf ich kurz rüber rennen, ne? Ja?
Denkt, der
Bienenschwarm,
der jetzt auf meinem
Grundstück
ist,
zu
10.000 Euro
wert,
den halte ich mal
lieber. Ja, okay. Aber das ist natürlich die Frage immer noch dem Eigentum. Das ist natürlich nicht meiner, das soll auf mein Grundstück liegen. Ja. Und was wäre sozusagen, wenn ich überspringen darf, was könnte da noch passieren?
Wachhund.
Wachhund? Okay, ja gut, das wäre das. Ja, okay, das ist. Ja.
kann ich die überspringen, wenn es auch nicht so, oder vielleicht zerstöre ich auch was?
Zum Beispiel, wenn das zerstören, zum Beispiel stehen da jetzt irgendwelche Orchideen, Neuzüchtung, 100.000 Euro mehr. Der Bienenschwarm ist also nur ein Peanuts der Bienen. Was wäre dann sozusagen die effiziente Lösung? Genau, und nicht überspringen, egal wie die Rechte verteilt sind. Ne? Sprich, wenn ich rüberrennen darf und da stehen Orchideen rum, dann wäre es doch sinnvoll für den Grundstückseigentümer zu sagen, ich gebe dir 10 Euro oder 100 Euro, dafür darf ein Presse mit deinen Bienen nicht hinterher und lässt meine Orchideen mit. Ne?
Das natürlich, das für den Bienenzüchter fatal wird, weil er dann den Anspruch auf seine Bienen verliert.
Ja gut, aber er wird ja schädlich dafür.
Ja, das
ist,
dann
müsst
ihr erst
mal handeln,
ich glaube,
das ist ja der Wert der Bienen ausmacht. Genau, das ist wirklich richtig, aber ich glaube, das Problem ist schon ein bisschen unterschwellig jetzt allen bewusst, ne? Die jagen da 20 km/h durch die Gegend, ne? Also ich habe vielleicht nicht einfach den Teil zu verhandeln, oder? Habe ich Teil zu verhandeln? Also im normalen Umständen wahrscheinlich nicht. Die haben schon gesagt, sie kriegen nur getroffen, dass der da ist und der ganz schnell war, ne? Aber es könnte ja passieren, dass der gar nicht da ist. Was denn dann? Das ist natürlich problematisch, ne? Also sprich, das Bienenproblem oder das Bienenbeispiel bringt nochmal eine andere Problemkomponente rein, die ja bei den Langzeitstudenten und dem Bäcker nicht gegeben ist. Ne? Langzeitstudenten und Bäcker können sich irgendwann treffen, wenn der Langzeitstudent ausgeschlafen hat. Ne? Das geht hier natürlich nicht. Ne? Also hier will er sofort wissen, was kann ich machen, was darf ich machen. Ne? Also ist denn die Rechteverteilung jetzt hier von irgendeiner Relevanz? Die ursprüngliche Rechteverteilung. Sprich, ich darf rüberrennen oder ich darf nicht rüberrennen. Die Frage ist vielleicht zu einfach. Okay, aber da habe ich trotzdem eine Antwort. Damit ich merke, was noch dabei ist. Ist die Verteilung relevant oder nicht?
Das sind doch irgendwie zwei verschiedene Ebenen. Entweder eine rechte Verteilung, also entweder auf rechtlicher Ebene das Abdecken von zwei Rechten, also
ja,
genau. Ein Mietschaden oder das Grundstücksrecht, was
man ja, richtig, ganz genau,
ja. Auf einer anderen Ebene abwägen von Wert. Also ist dem
genau.
Der Bienenschwarm mehr wert oder die zerstörten Kunden, die
ja das machen wir die ganze Zeit. Ist ja bei den Langzeitstudenten ist ja auch nicht anders. Da haben wir, okay, wer hat Recht, den anderen zu stören? Darf der Bäcker ihn stören oder nicht? Ja, nein. Ne? Und wer muss sozusagen wen dann dafür entschädigen? Und was ist die effiziente Lösung? Wir wissen ja hier schon, die effiziente Lösung wäre, dass er natürlich darüber springt und seinen Bienen weiter folgt.
Die effiziente Lösung kann es geben mit dem Geld, da kann man abwägen. Das ist in Ordnung, kann man festlegen, entweder der eine mehr Verlust oder der andere. Aber bei den rechtlichen Sachen, wer legt fest, welches Recht ein höheres Recht ist, ein höheres Gut. Also, ich verstehe nicht, was man da machen wollen soll.
Okay, vielleicht eine andere Idee?
Ja.
Ich meine, Sie wissen ja eigentlich schon die Lösung, oder? Was sagt denn der Gesetzgeber?
Der Gesetzgeber sagt, er darf.
Eben, genau. Und warum macht er das?
Weil das ja nicht, weil das die Existenzgrundlage des Bienenschwarms
ist. Ah, okay, klar, so dramatisch kann man sich auch ausdrücken, ne? Aber ich meine, der arme Typ, der da sitzt mit seinem Grundstück, der wird vielleicht in Ruhe da liegen und dann liegt und will ich das ständig über die Bienenzüchter über sein Grundstück. Also was macht er denn jetzt hier in diesem Fall eigentlich? Ja.
Und ich meine, vor allem ist es auch unrealistisch, wenn sich wie viele Zäune vorhanden sind, schon keine Reifen, die Garten haben, ja auch ein bisschen oder so.
Es wird dann begegnen, wenn irgendwie Gartenzünder nicht so hoch sind. Also, es gibt schon noch Ecken, wo praktisch gar nichts
ist. Weil die Verhandlungen von eh machen, da stehen
heute
Ideen und das weiß man ja vorher nicht.
Also, wir wissen schon mal, für die Verhandlungen ist wahrscheinlich der Zeitrahmen ein bisschen eng. Ne? Ich kriege Verhandlungen nicht hin. Das heißt, es ist schon wichtig, was der Gesetzgeber sagt. Ne? Bei dem Bäcker war es völlig egal. In jedem Fall haben die genug Zeit, sich zu einigen, egal wie die Rechte verteilt sind. Hier ist es vielleicht schon wichtig. Und was wissen wir? Na gut, er darf die Bienen verfolgen. Aber warum darf er es denn? Was hat sich dein Gesetzgeber dabei gedacht?
Ja. Ich glaube, das ist so, weil wir ja wenig Zeit haben, um das zu anfangen. Wenn ich der Bäcker wäre, wo ich renne jetzt halt hinterher, sehe jetzt so wie, man erkennt ja vielleicht, was Wertvolles ist, wenn er nicht wertvoll ist, wie das egal, wenn man
genau.
Warum
darf ich ein paar Ich werde ja nicht raus.
Das kann man dann auch nicht werden, wenn ich hier nachverlangt und so, hier, das ist nur mein Grund gelaufen, was war ich danach, und ich habe meine Bienen gefangen und kriegt jetzt hier meinetwegen. Was auch immer, aber erstmal in dem Moment.
Okay.
Das ist eine erstmal wichtig.
Richtig. Also kurz oben, der Gesetzgeber hat sich natürlich gedacht, in dem Fall, wir haben es gerade ausgearbeitet, der Gesetzgeber hat sich gedacht, die Zeit ist eng, die Bienen fliegen mit 20 km/h weg und ich habe keine Zeit für Verhandlungen, deswegen ist es doch sinnvoll, wenn ich das Recht jetzt schon mal so verteile, dass also der Typ vielleicht erstmal weiterrennen kann, weil sonst ist der Schaden natürlich so, wenn die Bienen weg sind, sind sie weg, oder? Also da sind die vielleicht irgendwo hingeflogen, ich finde die nicht mehr, bis ich mich dann geeinigt habe mit einem Grundstückseigentümer, das ist doch viel sinnvoller, ich renne über alle Grundstücke und vielleicht im Nachhinein, wenn die Bienen wieder da sind, dann kann ich vielleicht mit den Leuten reden, okay, ich habe euer Bienen zertrampelt, mein Erdbeeren kaputt, 10 Euro oder sowas. Also sprich, der Gesetzgeber hat sich in jedem Falle gedacht, das ist schon sinnvoll, wenn ich sage, okay, du Verfolger darfst deine Bienen verfolgen und die anderen dürfen dich erstmal nicht davon abhalten. Das ist nämlich die Implikation. Ich darf denjenigen, der sein Wien verfolgt, laut BGB übrigens, darf ich nicht dabei abhalten. Ne? Ich kann nicht sagen, du darfst hier nicht über mein Grundstück. Dann mache ich mich im Strafbar im Zweifel. Oder im schadenersatzpflichtlich, im zivilrechtlichen Sinne. Ne? Also ich darf als Grundstückseigentümer der Liege und meiner Sonnenliege, darf ich Leute in ihre Wienschaden, wo ich nicht dabei abhalten. Das war der Gesetzgeber gesagt hat, die Wienschaden darf man wichtiger als, dass du da nur rumliegst und sauber bist.
Das
ist jetzt damit zu, soll
die
Pflicht
abhalten, dass
ich weiß, alle Züchter
daneben, dass der über meinen
Garten hält. Ja, ich glaube, das ist nicht so im Detail geregelt. Ich glaube, das BGB kommt auch noch Zeit noch, Anfang des Jahrhunderts, da waren es vielleicht generell nicht so hoch. Und es ging ja im Prinzip einfach um die Frage, okay, darf ich oder darf ich nicht, wenn jemand einen hohen Zaun baut, bei sicherem Grundstück, dann darf der das natürlich machen. Also da hält ich noch das BGB nicht von ab. So weit geht das BGB dann auch nicht und sagt, du darfst keine Zäune bauen, weil die Leute die Bienen verfolgen dürfen. Aber ich darf mich auch nicht davon abhalten, du bist mit der Mutterleiche zum Beispiel. Ja.
Für manche natürlich einfach, wenn ich die Bienenschwarm verfolge, die besiegen.
Das schaffst du
nicht
mehr schon.
Also ich glaube auch, es geht auch nicht um einfach, sondern um zu wissen, wo wir sind, weil. Kannst du ja dann immer noch irgendwie wahrscheinlich, wenn du weiter und nicht wieder dann ein bisschen sein.
Ja, das wird schwierig.
Ich will den Termin abziehen. Das
ist ja auch noch geregelt. Und da haben sie gesagt, wenn sie sagen, naja, wenn sich zwei Bienenschwärme vereinigen, dann gehört der Gesamtschwarm beiden den
Kampf. Das ist so ein Problem bei Einkommen, wenn ich jetzt tanke zum Beispiel, ich habe meinen Tank halt voll und fülle jetzt neues Benzin rein. So, ne? Das ist natürlich auch vermischt. Sprich, selbst wenn ich kann zum Beispiel mein Benzin nicht bezahlen, weil ich einen Tankwächter oder sowas, ne, dann kann der ja schlecht sein Eigentum zurückfordern, weil das Eigentum was hier vermischt mit meinem. Das ist dann so ein Problem, aber das ist natürlich dafür. Dafür ist das BGB und die Apotheke und die Richter und die Bürger da. Okay, also gut, kurzum. Also in diesem Fall mit den Wiegen, ja, ist die Verteilung der Rechte nicht egal und das Clause-Theorem hält praktisch nicht, denn die verdammten Transaktionskosten sind einfach zu hoch. Sprich, wenn ich da erst klingeln muss, also wir sprechen jetzt von Kosten im Sinne von, das dauert Zeit, das kostet Nerven, das natürlich halt meine Bienen weg. Ne? Also die Kosten, sozusagen mich ständig zu einigen mit jedem Grundstückseigentümer, sind so hoch, ja, dass die Verteilung der Rechte eben nicht egal ist. Ja? Während sie bei dem Studenten und dem Bäcker warte egal. Es ist völlig egal, ob der Bäcker sozusagen den Studenten nerven darf oder nicht, weil wir kommen jedenfalls zum Tisch von einer Einigung. Also Zeit haben, sich zu einigen. Egal, wer wen irgendwie bezahlen muss. Bei den Bienen ist es wieder andersrum, die haben keine Zeit, sich zu einigen. Deswegen sagen die Gerichte oder der Gesetzgeber sagt in diesem Fall, okay, das ist schon wichtig, wie jetzt sozusagen die Standard und die Defaults gesetzt sind. Und deswegen setze ich den Default mal so, dass der Bienenschwarmzüchter seine Bienen verfolgen darf. Ja. Nichts anderes. Er hat sich nicht gedacht, ich weiß mal einen lustigen Paragrafen. Er hat sich gedacht, er genau um das Problem wieder bringen. Ne? Die Transaktionskosten sind zu hoch. Wenn der Bienenzüchter, der Bienenverfolger sich mit jedem als einigen muss, mal schwierig. Deswegen sage ich, okay, der Bienenjäger darf sozusagen seine Bienen überall verfolgen und im Nachhinein muss er einfach Schaden ersetzen für irgendwelche zerstörten Wege oder so.
Wieso sagst du, das Clause-Theorem kenne ich nicht? Das kann ich doch trotzdem machen. Wenn die Regel Transaktionskosten, ja, okay. Wenn die Transaktionskosten gering sind, dann entsteht ein effizientes Ergebnis.
Völlig richtig, ja. Ich
in dem Fall sind es halt keine geringen Transaktionskosten.
Okay. Gut. Wichtiger Einwand, finde ich klar. Also Kosttheorie ist schon auch richtig, wenn man das halt die Bedingungen hat. Gut, falsche Folie. Also, was ich sagen will, ist praktisch irgendwie, dass die Verteilung der Rechte einfach nicht egal sind. Weil ich sozusagen nicht zu einer effizienten Lösung komme, wenn die Rechte so verteilt sind, dass der Bienenjäger sich jetzt mit jedem einigen muss. Weil da gibt es kein effizientes Ergebnis mehr. Die Bienen sind weg und ich finde die nicht mehr. Ne? Also sprich, da ist Schaden angerichtet, den kriege ich auch nicht mehr irgendwie geklärt. Ne?
Yes.
So, okay. Gucken wir uns nochmal, wir kennen es ja noch schon, ne? Die beiden Paragraphen. Das hat man hoffentlich schon in der ersten Vorlesung, tut mir leid, wenn ich das wiederhole. Aber vielleicht unter anderen Vorzeichen, dass irgendwie klar ist, warum dieser Paragraph so. Ne? Also der Eigentümer eines Bienenschwarms darf bei der Verfolgungsfahne Rückzug beschweren, tralala, er darf die auch rausholen und so weiter und so fort. Ne? Darf er alles machen. Dann gibt es noch weitere Verordnungen, die sagen halt, okay, wenn ich Schaden angerichtet habe, dann muss ich ihn wieder ersetzen. Aber dadurch, dass es ja irgendwie die Bienen einfach vorhanden haben und mir im Zweifel abhauen, ist wichtig, dass ich erstmal darüber laufen darf. Nochmal ein anderes Beispiel gewesen, wenn du Fußball aufs Nachbarland fliegt. Spielst du Fußball? Ja?
Lager muss der Trinkmittel rausgeben.
Ja, das ist ja nicht seiner, okay. Ja. Und? Darf ich rauchen wie ein Hund?
Das ist nicht unbedingt. Ja, bin ich jetzt so gut.
Ja, völlig richtig. Wohl aber auch. Warum werdet ihr so gut, wenn ich ein Hund? Oder warum sagt der Gesetzgeber vielleicht, nee, du darfst nicht einfach rumrennen und deinen Fußballclub einsammeln?
Oder kein Zeitpunkt, wie man nicht schauen, sondern man dann wieder das Recht hat, eigentlich, dass das ein Grundstück ist.
Ganz genau, völlig richtig. Das ist vielleicht Ablehnung.
Ja, es ist nur Zeitdruck, weil kein Kinder Geburtstag ist und
Kinder ja, das ist ja.
Ich kann es anstehen, dass nicht, dass ich auch irgendwie.
Aber der Zeitdruck beim Bienenschwarm ist schon größer als beim Fußball, ne? Also, ja. Ich wollte ganz gerne Fußball
ausziehen. Ja, dann habe ich gerade schon versucht, einzuwenden, wenn die Orchidee teurer wird als der Bienenschwarm, dann hat der.
Ja, gut, aber nur hat ja kaum jeder Orchideen aufgeschrieben in der 20-Jährigen. Also, normalerweise haben die Leute irgendwie Wiese, Apfelbäume und vielleicht auch Erdbeerbeet, also ein paar Blumen, ne? Also normalerweise spielen da keine Trennung auf Ideen, die man dann
letztlich bei mir. Schauen Sie sich ja nur ein Beispiel.
Ja, das ist nicht ein Beispiel, das ist eine konkrete Sache, die im DGB geregelt ist. Ne?
Ja, genau.
Und zwar genau unter diesem Vorzeichen. Also das ist nicht einfach nur ein Beispiel. Oder den Bällen ist immer auch geregelt. Ne? Ich weiß nicht, ob so ein DGB ist mit den Fußbällen, ist immer auch geregelt.
Ja, wir wollen auch.
Nee, mit Fußbällen, sag ich.
Ja, ja, wir wollen auch. Wenn die rüberwachsen, dann gehört das aber den Nachbarn.
Das ist richtig. Das ist richtig, ja, ja. Aber da gibt es die witzigsten Sachen. Also wenn so ein Ding zum Beispiel ein Ast in 30 Meter Höhe rüberwächst, dann ist es nochmal anders, als wenn er 20 Meter Höhe rüberwächst. Laub, auch eine spannende Geschichte, ne? Und so weiter. Okay, ja.
Ich denke, bei den Bienen spielt auch der Aspekt des Vereins. Also, wenn ihr jetzt zu Hause mit den Bienen sind, oder deine Bienen sind, dann bin ich auch in die Stelle, die sich beschützen. Und wenn ihr jetzt weitergeht, dann ist er keiner, wo ich bin, ganz
klar. Okay, aber vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Fußball. Also, ich meine, die hat man aufgeführt, okay, beim Fußball ist es vielleicht nicht so dringend. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, Sie wollen als Gesetzgeber schon sagen, außer das DGB ist sozusagen Fußballer, da muss ich einfach nachfragen. Sicher muss der Grundstück eigentlich über den Fußball wieder hergeben, aber ich kann nicht einfach so hinlaufen, wenn ich Fußball holen. Ja, und genau das ist auch eine gute Sache, das Thema Fußballer. Das ist irgendwie nicht so dringend wie ein Bienenschwarm, der Fußball fliegt nicht von alleine weiter. Von daher rede gefälligst irgendwie mit dem Eigentümer, du kannst da nicht einfach rüberlaufen mit dem Fußball. Darf man einfach nicht. Ja, das ist einfach verboten. So, und da verletzt man im Prinzip das ist ein Anfliegsvorwurf im Prinzip. Ne? Während bei Bienenschwarm ist ja halt kein Anfliegsvorwurf. Ne? Aber da fliegt ja auch schneller als ein Fußball. Oder bleibt jedenfalls nicht einfach so stehen. Also zu den Bienen, Paragraph 962, merken Sie sich das, wir prüfen das ab zum Schluss. Ne? Paragraph 906 DGB, Zuführung unwegbarer Stoffe, dann sind wir jetzt wieder beim Bäcker. Ne? Der Eigentümer des Grundstücks kann die Zuführung von Gasendämpfen, Gerüchen, Rauch, Fußwärme, Geräusche, Erschütterung und ähnliche von einem anderen Grundstück ausgehende Einwirkungen insofern nicht verbieten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Damit wird dieses Bäckerding erschlagen. Ne? Also wenn der Bäcker dann nicht irgendwie 100 Dezibel Krach erzeugt im Haus und irgendwie die schlimmsten, übelriechendsten Zutaten verwendet für seine Brötchen und so, dann darf der sehr wohl für den Krach machen. Und wenn der Student halt einen leichten Schlaf hat, dann hat er Pech gehabt. Ne? Dann muss er den Bäcker dafür entschädigen, dass er entweder später anfängt, der Bäcker, oder dass er hier Schaltungsdeck oder was auch einbaut. Ne? Das da sagt der Gesetzgeber im BGB, Paragraph 906, Bäcker, du darfst. Ne? Das gilt natürlich auch für alle möglichen anderen Geschichten. Ne? Emissionen, da steht es ja, also Geräusche, Erschütterung, Wärme und so weiter und so fort. Das muss ich alles hinnehmen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Zahnarztpraxis habe und da kommt ständig dieses fiese Bohrgeräusch drauf, muss ich alles erklären. Geräusche. Oder die Schreie der Patienten. Ja, genau. Okay. Naja. Was wird er machen?
Der Rattenfarm zu reden, ja. Das
ja.
Man macht das auch und sagt, die Bäcker rein zu.
Ja, ich weiß nicht, ob Ratten jetzt Emissionen sind. Also wenn der Bäcker das dann rausfindet, so, dass der Schiletten da irgendwie Ratten irgendwie in den Keller schleust. Aber ich lese es auf jeden Fall, hier kommt, glaube ich, mindestens eine Ratte oder so. Es gibt schon viele Ratten so, ne? Im Untergrund. Okay, gut. Und jetzt? Der Witz eigentlich bei der ganzen Geschichte ist, also das hat nochmal Kraus gesagt hier, er hat gesagt, die Gerichte sind sich im Gegensatz zu vielen Ökonomen der reziproken Natur des Problems bewusst, sprich die sagen irgendwie, es wird dann mal zwei sich streiten und ich muss dann gucken, okay, jeder könnte ja was tun zur Lösung des Problems. Der Student könnte den Bäcker entschädigen, der Bäcker könnte irgendwie selber irgendwas machen, um den Krach zu verhindern und so weiter. Und als Gericht ist es natürlich meine Aufgabe, so sieht jedenfalls Kraus, für das Common Law, also Common Law ist die Rechtstradition im angloamerikanischen Raum, dass die Gerichte halt sich dessen bewusst sind und versuchen, irgendwie eine Lösung zu finden. Theorie effizient ist. Also sprich, die gucken, wie müssen die Rechte verteilt sein, wer darf welche Entschädigungen fordern und so weiter und so fort. Und dann sollen die Leute das bitte unter sich ausmachen. Also nichts anderes macht das Recht. So, of course. Das regelt im Prinzip, wie sind sozusagen die Rechte verteilt. Und dann sollen die Leute das bitte verhandeln, bis sie dann sozusagen zur effizienten Lösung kommen. Ne? Das tritt also sowohl auf die Bienen zu, als auch auf Fußbälle, als auch auf Emissionen vom Bäcker und so weiter und so fort. Das sind also mögliche Verkehrsunfälle. Ich kann es überall anwenden. Ne? Überall steht der Gesetzgeber vor der Frage, okay, wie ist sozusagen die Haftung geklärt, wer darf was, wer muss wen für was entschädigen und so weiter und so fort. Ja, und das führt uns zu einer kommenden Law-Effizienz-These. Das ist sozusagen das, was der Posner, der ist zurzeit, wie nennt sich das noch? Das ist der Posner in Amerika. Verfassungsrichter, er ist Verfassungsrichter, ganz klar. Der ist so ein großer Fan von, der hat das Ding im Prinzip so formuliert. So ein bisschen mit Kors zusammen, oder im Hinblick auf Kors, der hat gesagt, naja, also also die Gerichte haben sozusagen die Aufgabe, die Sachen irgendwie von den Standard- oder von den Default-Einstellungen so zu klären, dass sozusagen schon vielleicht sogar das effiziente Ergebnis vorausgenommen wird. Ja. Wenn ich jetzt also Transaktionskosten habe, die praktisch irgendwie eine entspannte Lösung vorwegnehmen oder ausschließen. Ja. Das ist auch noch wichtig. Also Folie 25 fragen wir dann auch ab, zusammen mit Paragraph 906 und 902, die wir wechseln lassen. Ja. Also die Common Law, die Gesetzkrise macht im Prinzip nichts weiter als zu sagen, ich muss das noch kurz weggehen, sagt im Prinzip nur, dass das Recht mehr oder weniger immer ökonomisch argumentiert. Also die sind nicht irgendwie so, natürlich sind Gerichte immer auf der Suche nach Gerechtigkeit und nach Recht und Billigkeit und so weiter und so fort und nach höheren Werten vielleicht auch oder nach Moral oder sonst was, aber im Prinzip gucken sie immer, okay, wo ist ein Schaden, ja, und was kann ich tun, damit der Schaden irgendwie minimal bleibt. Das ist ein bisschen das, was Gerichte tun. Das macht natürlich auch der Gesetzgeber in Deutschland zum Beispiel. Also Deutschland ist ja traditionell eine Legislative, wo Gerichte, also richterliche Entscheidungen zwar auch mittlerweile reinkommen, gerade jetzt durch die EU und so weiter, aber wo eigentlich sozusagen, es gibt halt einen fetten Korpus an einem Grundgesetz, an BGB und so weiter und so fort. Das gibt es ja in England zum Beispiel nicht. Die Engländer haben nicht mal eine Verfassung. Also die haben überhaupt keine Verfassung, die haben auch kein Grundgesetz, die haben gar nichts dergleichen. Ne? Die haben halt wirklich so Richterrecht. Da gibt es irgendwie Probleme und der Richter muss eine Lösung finden. Und da guckt er halt irgendwie, ja okay, so wie sollten die Rechte sinnvollerweise verteilt sein, wer sollte sozusagen welchen Schaden ansprechen, welchen Schaden geltend machen können und wer ist sozusagen derjenige, der den anderen entschädigen muss für irgendwas. Ne? Das sind so die Fragen, die Gerichte irgendwie stellen. Und natürlich auch der Gesetzgeber in Deutschland. Ne? Wie gesagt, als das BGB neu geschrieben wurde, da hat man sich eben auch genau mit den Sachen gefragt. Ne? Ist es sinnvoll, dass der Bienenschwarm eigener seinen Bienen hinterherrennen darf oder sollte er lieber nicht tun dürfen? Ne? Und wie ist das, wenn sich irgendjemand gestört fühlt durch den Krach von der Bäckerei oder von der Fleischerei oder von der Fabrik oder sonst was? Ne? Was habe ich da als Gericht, als Gesetzgeber, was kann ich da sozusagen schon entscheiden? Also die Märkte-Recht ist gar nicht so unwichtig, gerade mit ökonomischen Fragestellungen, die sich auch oft genug in so Kontexten ergeben, wie zum Beispiel in so was wie, natürlich hier in Berlin hatte ich zum Beispiel so unwichtig das Gefühl, Counter-Strike? Genau, dürfen die zum Beispiel einfach mal eine Couch sparen? Ja, nein, was ist der Schaden? Wer hat ein Recht? Das sind Fragen, die ich jetzt so lange erst stelle. Ne? Und da kommen wir wirklich genau solche Erhebungen mit rein, weil da kommt man mit Moral oder so, kommt man da nicht so weit. Ne? Okay. Jetzt gucken wir also was anderes an. Auch mit Fallstrafen nicht, wenn Sie bei der Todesstrafe gearbeitet.
Sollte manchmal.
Ja, okay, mag sein. Gut. Aber warum wird's nicht? Also damit könnt ihr ja noch nicht mal der Kochenwagen gewinnen, ne? Das würde ja noch nicht mal der bringen. Also warum nicht? Ja, das ist ein guter Punkt natürlich, klar. Aber warum ahne ich es nicht zum Beispiel mit, keine Ahnung, Knast 10 Jahre oder so, lebenslänglich?
Ja, weil das Verhältnis der Tat zu der Strafe einfach nicht.
Okay, das ist sicher auch ein Punkt, jawohl. Gut, was noch?
Ja, die Strafe nicht so hoch.
Bitte nochmal?
Die Strafe, dass du durchgeursacht bist.
Genau. Genau, das ist der Punkt, der Schaden ist einfach so groß, ne? Okay, vielleicht noch ein bisschen in die Richtung, ne? Andere Idee habe ich auch noch. Ja, okay, das geht auch rein, ja? Ja?
Also, wir sehen nur Ordnungswidrigkeiten, keine Straftaten.
Na gut, das ist ja eine Festlegungssache. Ich könnte auch sagen, wir sind 10 Jahre Knast. Okay, noch was?
Ja. Man kann es vielleicht nicht erkennen, wenn es unabsichtlich oder so, wenn es schön umknickt ist oder sonst
irgendwas. Ja, das
ist
doof.
Ja, man ja, ist halt schlecht verschlafen. Das ist Unwissenheit. Du siehst es einfach nicht, weil es einfach unten ist.
Also, wir haben es richtig stichwort gegeben, der Schaden ist nicht so groß. Ja. Jetzt kommen wir wieder genau in die ökonomische Analyse des Rechts. Ne? Ja?
Aber
welcher
Schaden
ist denn gemeint?
Großschaden?
Ja, was denken Sie, was für Schäden durch Falschparken so sind? Zum Beispiel, ich stehe in der zweiten Reihe, Leipziger Straße, früh um 3:09.
Ich denke, das ist weder gefährlich für Leute noch für andere.
Gibt es trotzdem einen Schaden?
Finanzieller Schaden,
okay.
Genau, aber andererseits, es gibt ja auch, wenn man jetzt Steuern deswegen einfach nicht abgeht.
Da wird die Abwägung vielleicht dann anders ausfallen. Ne? Obwohl, da kann man sich auch rauskaufen. Ne? Also hier Boris Becker, ich weiß nicht, ob jemand sich daran erinnert, vor 5 Jahren oder so, der hat ja sich mal bei der Staatsanwaltschaft München freigekauft, weil er eigentlich Scheiß gebaut hat, um Steuern dazu. Ja.
Wenn jemand
den
Steuerbereich
fragt und nochmal lauter vielleicht? Ja. Für den Fall gilt, kann ich Ihnen sagen, das gilt, die Feuerwehr darf im Prinzip das Ding einfach sozusagen mit Gewalt zur Seite räumen, sprich die rammen das Ding mit ihrem Feuerwehrauto, schieben das zur Seite. Und denen ist ja völlig egal, den Schaden trägt aber derjenige, der in das Auto gehört. Der muss auch den Schaden am Feuerwehrauto übrigens dann
bezahlen. Nein, ne?
Also, okay, wir merken schon, der Schaden kann sehr unterschiedlich sein. Wenn da vor der Feuerwehrwache steht, irgendwie, der Falschparker, und die Feuerwehr kommt nicht raus und wird ein Hochhaus brennt, ab Schaden, keine Ahnung, 50 Millionen oder so, ist ein anderer Schaden, als wenn ich nachts um 3 irgendwo in der zweiten Reihe in der 30er Zone stehe. Das ist jetzt keine so auch tatsächlich
oder die Feuerwehr, die in die Ecke muss, wenn da genau in der Eckfall steht, auf der Ecke
gefahren. Ja, richtig. Also, okay, wir sehen schon, die Schäden können sehr unterschiedlich ausfallen. Aber wir sind jetzt mal Gesetzgeber und überlegen uns, okay, warum jetzt nicht irgendwie 10 Jahre Knast? Wir haben schon dieses Schadensding uns überlegt. Wir denken uns, okay, ja, Falschparken verursachen Schaden. Und denken uns jetzt vielleicht so, ja gut, der Schaden beträgt vielleicht so, keine Ahnung, 5 Euro pro Falschparken. Ne? Und was wäre der Schaden so bestimmt? Nein, die Leute kommen schlechter vorbei, brauchen länger zur Arbeit, was weiß ich, Fußgänger müssen auf die Umwege laufen, was auch immer. Deswegen habe ich einen Schaden. Und der ist nicht so groß, als dass er irgendwie die Todesstrafe oder gar 10 Jahre die Knaststrafe oder sonst was rechtfertigen würde. Wäre denn eher so, dass ich was kriege, wenn ich falsch parke und die Polizei läuft vorbei? 10 Euro, 15 Euro Strafzettel, manchmal von 20 Euro, wenn ich nicht davon habe. So eine Mitte ist zum Beispiel ganz schön. Da weiß man genau, man kriegt 5 Euro Strafzettel, wenn man so steht, in diesen Parkzonen und kein Ticket kaufen. Ne? Und man müsste aber 2 Euro pro Stunde bezahlen, vielleicht sogar 4 Euro pro Stunde, vielleicht mal absurd hohe Gebühren. Man weiß aber, man zahlt nur eine 5 Euro Strafe. Ne?
Ja, für diese Parkticket.
Genau, das wäre richtig. Das ist ja sozusagen die Logik. Ne? Ja, genau. Wenn Sie können, nochmal vorbeikommen
und nochmal 5 Euro reinbringen.
Ja, das kann ich nicht.
Aber wie gewinnt bist du besser dran?
Ja, wenn die jede Stunde vorbeikommen.
Ja, das wäre schön.
Also ich merke schon, also wenn man das jetzt mit dem Falschpark, also generell vielleicht eher so Parkgebühren, also ob ich die Frage jetzt habe, ob ich das Parkgebühr bezahle oder ob ich das Ticket einlasse, oder?
Dann denkt man... Das heißt, wenn man auf so einen
Schlag, dass wenn man sich ein Ticket abkaufen will. Ja, das kann man, ja, richtig, genau. Also deswegen ist es sozusagen sinnvoller, man parkt halt falsch sozusagen und lässt die Strafe über sich ergehen, ja? Und der Gesetzgeber denkt sich vielleicht, ja, okay, der Schaden ist nicht so riesig, ich stehe ja nicht vor dem Feuerwehr einfach, sondern ich stehe in solchen gekennzeichneten Parkplätzen, wo ich eigentlich nur Gebühren zahlen müsste. Wenn ich vor einer Feuerwehrausfahrt stehe, ist eine andere Geschichte. Wie gesagt, da ist die Rechtslage auch komplett anders. Da dürfen sie Stadt machen und dann kann ich gar nicht sparen.
Wenn wir uns Karten aufbauen, Schwierigkeiten werden die Strafen auch durchaus höher.
Das ist klar.
Die Dauer mit so einem Falschparken ist billiger als das
System. Und gibt es da auch eine bestimmte Anzahl Punkte in Flensburg?
Da gibt es auch keine Punkte in Flensburg, oder? Da gibt man nochmal Punkte in Flensburg.
Das ist mir ja so bestimmt.
Ich meine, wenn man. Falschparken.
Das ist auch was hier schon.
Ja,
also ich meine zum Beispiel in der Fluchtzeit, wenn man da einmal falsch, zweimal falsch parkt und sonst in der Richtung, ja. Da muss man nochmal wieder, dann verlängert es sich und so weiter, das war echt
schwer. Ja. Okay, aber das sind jetzt so Grenzfälle, Einzelfälle und so weiter. Na ja, gut, also erstmal ist es unangemessen und zweitens ist es sozusagen ineffizient, einfach weil falsch parkt kann auch effizient sein. Ne? So nur erkläre mir mal kurz einer, was an Falschparken effizient sein kann. Hey, irgendjemand anders machen jetzt. Einer, der sich noch nicht gemeldet hat. Na gut, okay.
Ich will gerade noch die eine Spur, die noch zur Flur steht, und die verstellt und fragt sich, wie eine Einfahrt. Jeder verkehrt mich wieder auf.
Nee, ich meine jetzt eher sozusagen, ich stehe jetzt sozusagen schon irgendwie falsch, ich stehe zum Beispiel in der zweiten Reihe, halte den Verkehr auf, aber was kann denn da effizient sein, dass ich da stehe? Also sprich wünschenswert sozusagen, so für mich. Ja,
ich frage, was man jetzt machen ausbringt, dann ist das sinnvoll.
Zum Beispiel?
Da ist halt wirklich die Sache, also dass alles so gehört hat, wie definiert werden müssen. Das ist unangemessen, das ist effizient in Bezug auf was. Ja, es geht teilweise um Geld, teilweise um Menschenleben, da müsste man eigentlich, also man muss irgendwie Ordnung herstellen. Also man kann sagen, irgendwie, der hat falsch geparkt und die Feuerwehr konnte den nicht retten, irgendwie. Jetzt hat er selbst mal die Hilfe gebracht. Nein, ist egal, was musst du denn? Das ist ja echt Spaß, aber der Geldschaden ist gleich null. Also es gibt ja nicht nur Geldschaden, sondern auch Personenschaden.
Ja gut, aber die Idee ist sozusagen schon, dass wir, also trennen sich von der Idee des Geldes. Das Recht denkt nicht immer, okay, der hat so und so viel Euro dafür bezahlt, bap, bap, bap oder so.
Das
ja, Recht denkt
zum Beispiel... Das ist ganz argumentiert.
Nee, das wird überhaupt nicht argumentiert. Ja gut, aber Effizienz hat ja nicht unbedingt was mit Geld zu tun, ne? Kann auch effizient sein, wenn ich meinen schwangeren Freunde mit 100 km/h die 30er-Zone jage, dann ist die rechtzeitig im Krankenhaus. Und das ist dann natürlich falsch parke vor dem Krankenhaus. Ne? Das ist doch völlig effizient. Und das geht dabei nicht um Geld, sondern es geht darum, dass dein Freund ihr Kind im Krankenhaus kriegt.
Aber das muss dann effizient schon definiert werden.
Na gut, Effizienz bedeutet im Prinzip einfach nur sozusagen, dass der Nutzen, egal wie man den jetzt mit dem Ausdehnen, ich muss auch Geld abbilden. Ne? Ich kann auch sagen, der Nutzen ist schon da. Ja,
deshalb mein Argument, wenn ich Kindergeburtstag und das Kind so traurig ist. Das ja, ist effizient, um mal wiederzuholen.
Das kann ja sein, aber dann finden wir immer irgendwelche Beispiele, wo da auch Ideen stehen für 100.000 Euro oder wo ein Kind Geburtstag hat und heult und so.
Geld ist wichtiger.
Ja, aber dann geht es schon. Ich würde auch gerne was sagen. Deswegen gibt es auch so Begriffe, ich habe die Folie kurz übersprungen, aber deswegen gibt es so Begriffe wie angemessen, ortsüblich und so weiter und so fort. Lebenswahrscheinlichkeit, ne? Das sind alles so Begriffe, die sozusagen von einem Normalmaß ausgehen. Normalerweise ist es nicht wild, ob ich jetzt eine halbe Stunde diesen Ball nicht habe oder ob ich ihn nach 30 Sekunden wieder habe, das ist völlig egal. Deswegen muss ich nicht über dessen Erdbeerbeete rennen oder dessen Mittagsruhe stören. Genau,
da kannst du nicht. In dem Moment wird effizient werden definiert.
Ja gut, das ist eben nicht definiert. Der Gesetzgeber sagt einfach, okay, die Lebenswahrscheinlichkeit, die Ortsüblichkeit, die Angemessenheit und so weiter und so fort, die bringen mich dazu zu sagen, du hast jetzt nicht das Recht, den Fußballer zu holen, aber du hast ja wohl das Recht, deine Dienste zu erfolgen. Ne? So, jetzt kommen wir nochmal zu Fallsprachen. Also was kann da an Effizienz sein? Wir haben schon das mit dem Freundin ins Krankenhaus bringen, das ist vielleicht ein bisschen ein extremes Beispiel, so, ja? Noch was?
Bestimmt B und Enter, wenn man
zum Beispiel.
Zum Beispiel, wenn ein Abschleppwagen kommt und einen bereits falschen Parkenwagen abzuschleppen, muss man meistens für das falsche Flughafen. Von daher.
Ja, ganz genau, richtig. Also sprich sozusagen, der steht zwar in der zweiten Spur, nervt andere Autofahrer, verursacht dadurch einen Schaden, ja, weil die anderen kommen nicht wieder zur Arbeit, bleibt zerstört, zum Beispiel morgens um 8:30 oder sowas, da ist die Hölle los. Wenn da jemand in der zweiten Reihe steht, dann ist man aber auch hier 180, aber der würde lieber vielleicht gerade Kaisers oder sowas. Ne? Und also der Nutzen ist praktisch, dass er irgendwie seine B- und Entlademanöver macht, zum Beispiel, keine Ahnung, kurz irgendwie was einladen, ausladen, blablabla, steht da in der zweiten Reihe, verursacht einen Schaden, verursacht aber auch einen Nutzen. Er geht da und schöpft sozusagen Wert, um jetzt mal ein bisschen ökonomisches Lenk zurückzufahren. Ne? Er beliefert dann Kaisers, keine Ahnung, lässt seine Freundin kurz mal in eine Boutique rennen für eine Viertelstunde oder was weiß ich irgendwas. Oder ich parke kurz beim Bäcker, vor dem Bäcker in der zweiten Reihe, ne? Kaufe Brötchen, das bringt mir irgendwie netto Nutzen und da kann ich auch ruhig mal andere Autofahrer nerven. Ja, für den Moment.
Aber die Diskussion, die dann Brötchen passt, dann den ganzen Park
rein. Ja, genau, das würde ich sozusagen so ein bisschen haptischer und besser fassen. Genau, richtig, jawohl. Also ich sage, für so ganz kurze Parkmanöver oder sowas, die versuchen, die Vorsorge praktisch immer nutzen, weil ich würde da nicht kurz stehen, wenn ich nicht irgendwas zu erledigen hätte. Deswegen sage ich, der Nutzen ist offensichtlich so hoch. Und der Schaden, den ich da fünf Minuten verursache, der beträgt vielleicht, keine Ahnung, 1,50 oder was. Naja gut, dann zahle ich da vielleicht noch. Müsst du noch was zahlen für die Brötchentaste oder nicht? Nee. Das wäre wirklich nur so, ich würde da 5 Minuten stehen und könnte dann...
Ich könnte 5 Stunden
sogar. Das wäre doch schon ganz schön. Dann würde ich sogar...
Immer
nur die Brötchentaste drücken. Ja, dann müssen wir ja alle schnell wiederkommen. Das wäre ja auch blöd. Keine Ahnung. Okay. Also kurzum, die Idee ist sozusagen, also um noch mal ganz kurz auf die Ausgangsfahrt zurückzukommen, mit dem Falschparken, ne? Todesstrafe völlig albern, Gefängnisstrafe oder 100.000 Euro Geldstrafe genauso albern. Falschparken ist natürlich eine ökonomisch sinnvolle Geschichte, wenn ich nicht gerade irgendwie 2 Spuren voll parke oder irgendwie den Verkehr komplett aufhalte. Ne? Weil ich parke ja nicht umsonst, sondern ich parke ja, weil ich irgendwas mache, was mir einen Nutzen schafft und ich verursache dadurch einen Schaden. Aber solange er kleiner ist als der Nutzen, das ist völlig okay, das passiert. Deswegen sagt sozusagen der Gesetzgeber oder das Land Berlin, okay, Falschparken kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas, ne? Oder 10 Euro oder 15 Euro oder sonst was, aber keine 100 oder keine 1000 Euro. So, jetzt machen wir noch was anderes. Noch was? Frau mit Falschparken nicht mit einer Geldstrafe von 5.000 Euro bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 0,1% geahndet. Das würde sozusagen 5 Euro entsprechen, ne? Also 5 Euro bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 100%, die man eigentlich normalerweise in manchen Ecken von Mitte auch hat. Also wenn man da parkt und 3 Stunden später wiederkommt, dann ist man relativ sicher, hat man ein Ticket im Auto, ne? Also wenn Sie bei der Blindenstraße oder Manke nicht stehen oder so, vielleicht an Alex, haben Sie garantiert 5 Euro Ticket. Aber was wäre denn jetzt, wenn ich nur in einem von 1.000 Fällen 5.000 Euro zahlen müsste? Ja, okay, ich würde Geld sparen für das Land Berlin. Ne? Ich müsste nicht so viele Ordnungsamtleute rumschicken. Ne? Was ist denn? Lass mich nicht stören. Ja?
Heißt es jetzt dann sozusagen, dass man nur 0,1% der Leute, die erwischt werden, dann 5.000 Euro zahlt? Oder jeder, der erwischt, bezahlt 5.000 Euro in der Annahme, dass er schon davor 100 Mal falsch gepackt hat, ohne
erwischt wird? Ich habe gar keine Annahme. Ich einfach das nochmal als Wahrscheinlichkeitsding. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich erwischt werde, genau 0,1%. Also ich weiß zum Beispiel, für so und so viele Autofahrer, also für Falschparken, deswegen schicke ich genauso viele Leute los, die den Schaden eintreiben wollen, sozusagen, die Tickets verteilen, dass ich sozusagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1% erwischt werde.
Ja, aber dann kann es natürlich sein, dass einer, der einmal falsch genau dann erwischt wird. Und die anderen, die 500 Mal falsch genau dazwischen, weil die eine Wahrscheinlichkeit
haben. Ja, dann könnte dann würden wieder die Falschparken und so wären. Die wüssten, die werden fast nie erwischt. Die werden in einem von 1.000 Fällen erwischt, müssen nachher 5.000 Euro Strafe zahlen. Sprich, wenn sie wirklich in der Stadt wohnen und die ganze Demi verbringen, dann können sie sicherlich den Park nur so viel, so, so, ja, 100.000 Mal falsch oder so. Würden sie das machen?
Ja, es kann sein, dass die ganze Demi parken oder einmal dann falsch parken und dann fällt
das. Okay. Genau, ja, genau.
Das
Problem
ist ja, wenn ich erwischt werde, das ist wirklich weh.
Ja, richtig.
Genau.
Nicht so, was die denken, ich mache eine Abgabe oder sowas. Wenn ich wieder erwischt werde, dann habe ich ja später, dann habe ich schon 10 Euro nicht erfasst. 5.000 Euro tut schon weh, ne? Das nennt man Risikoaversion. Ne? Sprich, die Leute mögen normalerweise Risiko nicht. Es ist ihnen lieber, wenn sie wissen, okay, ich zahle jedes Mal 5 Euro. Selbst wenn ich in meinem Leben 2.000 Mal falsch parke, ist mir lieber, ich zahle jedes Mal 5 Euro. Als dass ich alle 1.000 Mal 5.000 Euro zahle. Die meisten Leute mögen sowas nicht. Das bedeutet, wenn ich also ein Risiko irgendwie habe, ja, bei einer Sache, dann bin ich normalerweise, bin ich dann irgendwie versucht, also als normaler Bürger sozusagen, der jetzt nicht irgendwie eine Riesenversicherung drin hat oder selbst eine Versicherung ist, dann würde ich normalerweise, wie soll ich sagen, ich würde sozusagen für den Fakt, dass es extrem risikobehaftet ist, und das ist es ja bei so, bei so einer Wahrscheinlichkeitskiste, ne? In einem von 1.000 Fällen werde ich 5.000 Euro wenn ich rangekriegt. Ne? Das ist also eine ziemlich große Streuung. Ne? Dafür würde ich sozusagen ein Premium berechnen in meinem Kopf. Also ich würde sozusagen nochmal sozusagen zu den 5 Euro Schaden, die mir entstehen, oder Kosten, die mir entstehen, im Schnitt. Ja? Rationalerweise würde ich sagen, okay, 5 Euro Kosten pro Falschparken, ne? Wäre völlig klar. Dann würde ich sagen, okay, dann mache ich jetzt nochmal irgendwie 10 Euro zu, weil mir der Schaden, weil mir das Risiko zu groß ist. Verstehen wir, was ich meine so ein bisschen? Die Menschen mögen es nicht, wenn sie Risikosachen haben. Ne? Also sie mögen eher so, wenn sie Sachen klar abschätzen können. Wenn sie wissen, okay, ich parke jetzt hier, kostet mich genau 5 Euro, basta. Ne? Die Leute würden es schon nicht mögen, wenn sie 500 Euro Strafe zahlen müssten und an einem von 100 Feldern sperren. Naja, und nee, manchmal wird man schon auf der Stelle. Ja, okay. Ja, okay. Ja,
Schiebel
ist auch mal teilweise, wenn wir hier. Nein, wir kosten ihn jetzt natürlich auch ein bisschen, ne? Ja. Norwegen oder sowas, glaube ich. Ja. Finnland. Mhm. Ja. Ja gut, aber die Idee ist ja sozusagen, dass der Gesetzgeber oder das Land Berlin denken sich auch, ja, Falschparken ist auch ein bisschen sinnvoll. Ne? Wenn die Leute was Sinnvolles tun, dabei mit Falschparken und einen kleinen Schaden verursachen. Ja, ne? Ja, natürlich ist es dem mal logisch. Wir sprechen jetzt immer von der Ortsüblichkeit, von der Lebenswahrscheinlichkeit, von den normalen Umständen. Normalerweise parke ich halt kurz, um in den Bäcker reinzugehen, mir irgendwelche Brötchen zu holen. Das hat offensichtlich einen Nutzen, weil ich habe meine Brötchen, der Bäcker ist fröhlich, alles ist fröhlich und ein paar Autofahrer haben sich geärgert. Solange die Autofahrer sich alles über alle Maßen ärgern, dann ist es okay, dass ich halt das falsch. Und deswegen will ich halt auch, dass die Leute falsch parken. Also es kann sozusagen auch politisch oder es ist sozusagen ökonomisch sinnvoll, dass Leute falsch parken. Deswegen auch, wie gesagt, keine Geldstrafe im Übermaß, keine Gefängnisstrafe und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Risiko-Ding. Na, es ist vielleicht ein bisschen schwierig gewesen, wie zack, Risiko. Okay, damit sind wir eigentlich durch. Ein bisschen. Wir hatten jetzt noch ein paar Bonusgeschichten. Aber vielleicht haben Sie jetzt Fragen irgendwie konkret so? Erstmal.
Ich würde interessieren, auch die Schranke.
Ohne Kamera.
Ja. Ich habe eigentlich meinen Führerschein nicht. Will ich denn trotzdem meinen Führerschein nicht? Weil ich habe den Notfall.
Ja, sind wahrscheinlich sogar die Führerschein los, aber die sind nicht. Ja, kein Führerschein schon los, ne?
Ja, also man hat es nicht schon.
Okay. Ja gut, klar. Also ich denke mal schon, da wird man die Ausnahme, dass man seine Frau ins Krankenhaus gefahren hat, die wird man nicht geltend machen können vor der Polizei. Ne? Also die sind ja schon nicht so wahrscheinlich los für 3 Monate, aber der Nutzen, dass ihre Freundin rechtzeitig im Krankenhaus ist, ist immer noch höher als der Schaden durch den
ja,
naja gut, dann ist das sozusagen dumm gelaufen. Ne? Also, aber wie gesagt, es geht halt immer so um normale Geschichten. Es ist ja nicht normal, dass die Leute mit 100 durch die Stadt heizen, um schwangere Frauen nicht so zu fahren. Ne? Das ist ja doch eher selten. Und dafür gibt es auch keine Ausnahmeregelung. Also, weil dann könnte ja jeder sagen, ich hatte gerade eine schwangere Frau im Auto.
Ja?
Also andere Fälle zum Beispiel, die stehen nachts um 3 in der 30er Zone in der 2. Reihe für eine Stunde und kriegen ein Ticket. Das ist sogar nicht mal billig. Wenn ich in der 2. Reihe stehe, dann weiß ich, das kostet wahrscheinlich, wie viel das kosten. Ich habe keine 5 Euro, sondern wahrscheinlich eher 15 Euro. Eben. Aber wie gesagt, wir sprechen von nachts um 3.
Ja. Ich kommen raus. Ich
habe ja keine Uhrzeit im Bus gehabt. Naja, das ist noch so. Also die Polizei gibt Ihnen ein Ticket, aber warum tut die Polizei das?
Weil die
gar nicht nachts zu tun
haben.
Ja, das ist ja. Nee, das ist meine ernsthafte Antwort. Warum gibt mir nachts um 3 die Polizei gibt mir ein Ticket in einer 30er Zone, die überhaupt völlig umgefahren hat? Ich stehe in der 2. Reihe für eine halbe Stunde und gebe mir ein Ticket, wenn ich 15 Euro Schaden habe. Warum machen wir das?
Ja, steht ja in den Verkehrswerten drin, dass wenn man da steht, dann kriegt man ein Ticket. Dann fahren sie halt vorbei, sehen uns, dann müssen sie halt an.
Genau, das ist das, richtig, ja.
Also, die können nicht abschließend machen, weil sie können nicht
umgehen. Also, die Polizei, die ist ja nicht der Richter. Die Polizei macht ja nichts mehr, als das Gesetz durchzusetzen und er sagt halt, ich darf nicht an 2-3 stehen, egal welche Uhrzeit, was.
Das macht aber
jetzt
die Polizei nicht
besser. Ich weiß nicht,
ob
die Polizei haben Sie da Kurstheorien verstanden? Darf ich nochmal kurz fragen? Wie ist eine Kurstheorie? Mal bitte kurz einer aus dem Publikum Kurstheorie. Kurstheorie, einer? Nee, das war nicht eine Kurstheorie. Kosttheorien noch jemand? Ja? Effizient? Effizient, nein, ruhig effizient, ordentlich. Okay, wenn was? Wenn was? Denken Sie nochmal an die Bienen versus Langschläfer? Transaktionskosten natürlich. Also wenn die Transaktionskosten relativ gering sind, dann ist es völlig egal, wie die Rechnung verteilt sind. Wenn sie nicht gering sind, wenn sie hoch sind, dann ist was? Dann gilt was? Okay, dann gehen wir mal weiter.
Das Kosttheorem besagt, wenn die Transaktionskosten niedrig sind und die Eigentumsrechte vollständig verteilt sind, ja, okay, dann entsteht ein effizientes Outcome.
Zwischen den Ergebnissen.
Ich habe jetzt auch dieses tolle Beispiel
Wenn der Staat ins Spiel kommt und sozusagen irgendwelche Richtlinien erlässt oder sonst was oder so, dann sagt natürlich, dann sagen die ganzen Lobbyverbände natürlich, dann den Berufsbildern geht gar nicht, ist völlig unwirtschaftlich, lässt sich nicht umsetzen. Ne? Ist ja klar, dass
das jetzt. Ja, aber das Allgemeingut wäre ja trotzdem die Wahrheit gegeben. Also zumindest ist das im Vordergrund, dass halt die Luftverschmutzung halt so gefahren wird. Ja. Und geht dazu geben. Also ich meine, jeder hat ja auch davon, dass die Luft besser ist. Und, ja. Die auch irgendwie so viel halt, also da würde sich der Markt
ja
nicht selber
regulieren. Ja, das ist sozusagen, das ist wieder schwierig mit den Transaktionen, das wird nämlich wirklich schwierig. Ne? Weil da müssen sich ja also sozusagen die gesamte Bevölkerung, müsste dann sozusagen sich mit den Autobauern und die einigen, dass die halt Fußpartikelfilter einbauen.
Ja,
ne? Das ist ja
Politik.
Die sind sozusagen unser Agent, wenn man so will. Ne? Die sollen sozusagen unsere Interessen durchsetzen. Das ist halt immer schwierig, weil das ja doch sehr mittelbar ist. Ne?
Ja. Bei dem Leuchtturm war ja dasselbe Problem. Im Prinzip hat niemand ein Interesse daran, an einem Leuchtturm. Also, es haben viele Leute ein Interesse daran, Leuchttürme zu haben, aber jeder, also die können das jeder Einzelne nicht betreiben. Genauso wie jeder von uns ein Interesse daran hat, dass die Luft sauber ist, aber wir können nicht alle Autos, keiner von uns kann alle Autos in Deutschland mit Luftpartikelfiltern versorgen. Das heißt, man muss das irgendwie regulieren. Bei den Leuchtturmen war es so, dass die Hafenbesitzer plötzlich diejenigen mal, die den Nutzen von den Leuchttürmen direkt gekriegt haben. Und das,
ich weiß nicht, das ist schon Nutzen hat eigentlich für diesen Artikel, ich meine, Luftverkehr ist ja trotzdem da über Fabriken und sonst was. Das ist ausmacht, ist ja so niemand.
Das sei zu berechnen, wie groß der Nutzen ist. Wie groß der Gesamt ist. In dem Fall wäre der Staat der Agent.
Also die Frage ist halt irgendwie bei den Fußpartikel-Dingen, ist halt irgendwie, wer misst den Schaden, das generelle Problem bei diesen ganzen Leuten, können wir uns fragen. Wir sprechen immer davon, wir haben effiziente Lösungen, sind immer so Kritiker, die sagen immer, ja, was ist effizient, wie hoch ist der Schaden, kann man das in Geld abbilden und so weiter. Und natürlich ist es ein Problem, das ist völlig richtig. Es wird immer so ein bisschen naiv angenommen, ich wüsste ja genau, was jetzt die Gerichte wüssten auf einmal, wie hoch der Schaden ist und wie hoch der Nutzen ist. Das wissen sie natürlich im Allgemeinen nicht. Sie wissen vielleicht ein bisschen, was im Allgemeinen der Nutzen ist, aber ich zum Beispiel als unbedarfter Bürger, ich weiß doch nicht, wie groß mein Sicherheitsschaden durch meinen Feinstaub ist. So. Da kann ich ja gar nicht messen, da kann mir niemand erzählen. Und da gibt es irgendwann mal wieder einen Artikel in der Zeitung, also ist aufgeregt, 2 Jahre später reden kann nicht mehr darüber. Ne? Und deswegen sind solche Sachen immer schwierig. Also gerade wenn es irgendwie, wenn die Transaktionskosten halt sehr hoch ist und keiner irgendeine Ahnung hat oder so, dann ist es immer super schwierig. Ne? Aber dafür hat man sich ja so Sachen einfallen lassen wie Kyoto-Protokoll mit diesen Emissions-Trading, also mit den Rechten, hat dann auch ein bisschen schwierig dann war, weil es natürlich auch irgendwie von der Industrie nach irgendwie noch reichlich in die Richtung geschoben wurde. Ja, genau so viel.
Aber es war auch wieder so, dass die Politik angeschoben
hat. Ja, klar.
Ich denke, dass
der Markt nicht einfach mehr reguliert hat. Ja, gut, auch nicht. Das ist
natürlich nicht klar. Wir haben ja eigentlich einen niedrigen Preis. Und die saubere Luft ist das Gerät. Also ich meine, bei so, wenn jetzt ein Auto mehr fährt, ohne Rußpartikelfilter, meine Miete interessiert mich nicht so.
So war das auch nicht merken, wie lange. Wenn man langsam
stirbt, dann soll er halt einen Kilometer weniger fahren oder so. Dann ist es ja wieder drin. Also man lässt sich ja darüber eh nicht so genau regeln, sondern ja auch niedrige Kosten haben für mich.
Ja. Aber dann ist jetzt immer die Frage, will ich dann sozusagen sofort den Staat wieder haben, so eine Figurmanier, und der sagt irgendwie, ihr dürft alle nicht mehr Auto fahren. Das Autofahren wird verboten oder sowas, zum Beispiel weil der Schaden der Luftverschmutzung so ist. Ne? Wäre vielleicht auch ein bisschen krass, weil woher soll der Staat wissen, wie hoch der Nutzen vom Autofahren und so weiter. Ja. Das war sehr schwierig. Ja? Kommt es noch, ja? Kommt der jetzt auch? Ja? Es gibt ja kommende Triebe, die Triebe, ne? Das ist so richtig, ne?
Also bei den Leuchtturmen hat es so funktioniert, dass ein Hafenbesitzer für eine Menge von Leuchtturmen verantwortlich ist. Und nämlich genau die Leuchttürme, die dafür sorgen, dass mehr Schiffe in seinen eigenen Hafen reinfinden und reinfahren. Bei der Umwelt ist es ein kompliziertes Problem. Wenn man sich vorstellen könnte, dass man um jede Stadt einen Blockbetrug machen würde, dann könnte jede Stadt für sich selbst sagen, ob sie jetzt einen Luftpartikelfilter voraussetzen will oder nicht, oder von mir aus jedes Bundesland. Leider gibt es bei der Luft nicht so einfach. Deshalb vielleicht können wir an der Stelle noch bieten.
Ah ja, Luft ist schwierig, ja. Beispiel, ne? Also diese ganze Idee sozusagen mit der Ökonomie und dem Markt, wie es gehen kann, so ist am Kippen langsam. Also man weiß auch, wie das geht und wie so weiter und so. Also ich meine, es ist ja ein sehr bekanntes Gebiet in Wuppertal, die Geschichte, die wird man sofort kaufen, die sind schon sehr gut, das war ein Stern Report, da wird ja nicht irgendwo reingegangen sein, wo mir schon klar ist, ich kriege manche Sachen einfach nicht in Gang. Ohne Intervention.
Ja. Du brauchst wieder anmelden. Das, was welche Voraussetzungen, wenn du brauchst es nicht erfüllt, die Eigentumsrechte
ja,
nicht
möglich. Genau, richtig.
Es gibt keine Eigentumsrechte an Umwelt.
Und an der Umwelt, das kann sich auch nicht selbst zeigen, weil wenn sich das mit den Leuchtturm geregelt hat, mussten unendlich viele Schiffe, also mehr unendlich, aber viele Schiffe auch fortlaufen. Und wir haben so eine Umwelt, und wenn die erstmal auf Grund laufen, ist es zu spät. Und bis sich das durchsetzt, dass die Leute sagen, okay, wir müssen das tun, dann muss also einer perfekt sein. Und jetzt machen wir was.
Wo alles kapiert
haben,
das
ist schwierig.
Problem
ist,
dass
die
Leute,
die
auf dem Weg kommen,
nicht auf das Problem sein, die wir tun müssen. Nee, das ist hier wohl. Das sind ja
klare
Vorgaben.
Wenn
die
Menschen es
danach
kapiert
haben,
dass er
das
tun müsste, ist
es
zu spät.
Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht,
ich muss
bei
mir erst
noch.
Also gut, Sie haben gerade nicht mal, der hat sich gar nicht
schon gesagt.
Das ist doch
großartig. Ich finde es so sinnvoll, das ganze Cross-Game und das Machtverhältnisse in jeder Form absolut ignoriert.
Ja,
also, was ist ich. Der Wecker von zwei Söhnen, die in den Fitness studieren? Und dann haben die jetzt einfach halt Schlappen getauscht aus dem Maul. Oder eben die Lobbyverbände bei den entsprechenden Regelungen, die vorhin angesprochen wurden. Oder bei den aktuellen Beispielen, zum Beispiel Tarifauseinandersetzungen sind halt staatlich geregelt. Wären sie das nicht, hätte man wahrscheinlich solche Zustände wie Anschlussverkaufsterismus, weil die eine Seite halt einfach keine Macht hat, die andere Seite hat sehr viel Macht. Also solche Bedingungen sind eigentlich immer da, außer jetzt halt die politischen Datenformen, die eigentlich immer in sind. Und werden sie nur selber wahrscheinlich.
Das ist ja auch illegal. Ich meine, der Politiker beschlechtigt ist illegal, Leute bedrohen ist illegal. Ja gut, aber das sind ja trotzdem ein Fakten, oder?
Lebensfaktor.
Ja klar. Es gibt noch eine andere Geschichte, die auch irgendwie in die Kreditrichtung reingeht. Also klar, Machtgeschichten habe ich, und dann ist natürlich noch die Frage, also der Student, der hat vielleicht gar nicht das Geld, ne? Dem Bäcker jetzt sozusagen seinen Zwischendecker zu bezahlen, ne? Selbst wenn er das Recht hatte oder wenn er das wollte, dass er kann überhaupt nicht effiziente Lösungen herbeiführen, sozusagen, durch Zahlung seinerseits, dann würden jetzt sozusagen die Kursfreunde, wenn es wieder sagen, ja, der könnte wieder Kredit aufnehmen, ne? Dafür oder so. Aber das Kreditargument kriegt natürlich auch nur so weit. Und was auch noch ein Problem ist, ist, zum Beispiel, überlegen wir noch Verkehrsunfall, wenn wir ein Beispiel konstruieren. Der Computer ging jetzt kaputt, das ist jetzt meine Kiste. Ne? Dann wäre jetzt eine Frage, wie viel. Okay, und jemand dürfte diesen Computer kaputt machen. Okay? Und dann hätte er recht, aus irgendwelchen Gründen diesen Computer kaputt zu machen. Das würde ich völlig konstruiert. Dann wäre die Frage, wie viel würde ich ihm dafür zahlen wollen, dass er den Computer nicht kaputt macht? Okay? Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Ich könnte ihn dafür entschädigen, dass er den Computer nicht kaputt machen darf. Ja? Wenn er den jetzt aber nicht kaputt machen darf, dann wäre die Frage, wie viel er mir zahlen muss, damit er den Computer kaputt machen darf. Okay? Und die beiden Summen, die dabei auch rauskommen, sind normalerweise unterschiedlich. Ne? Die hängen nämlich davon ab, wie viel Vermögen ich habe. Wenn ich relativ wenig Vermögen habe, dann werde ich ihm kaum was bieten können dafür, dass er nicht kaputt macht. Wenn ich allerdings derjenige bin, der das Geld kriegen würde, und der sozusagen dafür entschädigt werden würde, dann sozusagen wäre es ein Transfer zu mir, und dann wäre die Rechnung wieder eine andere.
Das war ein blödes Beispiel.
Eben, Geld ist unterschiedlich wert, sondern die Frage ist sozusagen, also das ist zwar wie in jedem Fall ist es eine selbe Kiste, ne? Also dasselbe Ding eigentlich, sondern dasselbe Ergebnis. Aber die Frage ist halt sozusagen, kriege ich das Geld oder muss ich ihm sozusagen dafür zahlen, dass er das lässt. Ne? Oder nochmal ein anderes Beispiel, okay, besseres Beispiel, Fabrik. Ich bin jetzt Anwohner in der Nähe von der Fabrik. Ich wohne also zum Beispiel irgendeine Fabrik, die macht ständig Rauchemissionen, Kohlekraftwerk. Ja? Dann ist die Frage, wie viel müssen die mir dafür zahlen, damit ich deren Emissionen akzeptiere? Okay? Das ist eine andere Frage als die Frage, wie viel könnte ich denen zahlen, damit die aufhören damit. Ne? Das sind unterschiedliche Summen, die da rauskommen. Ne? Je nachdem, wie sozusagen bei der Vermögenssteuer eigentlich ist. Ist klar. Wahrscheinlich nicht. Ne? Haben Sie das verstanden? Ja, ein bisschen.
Ja,
das spielt ja
natürlich auch keine Rolle, oder? Was ja nun fähig ist zu zahlen, der Wert wird eigentlich anders werden. Wir hören nicht an dem, was er zahlen kann, sondern an dem, was der Wert hat.
Ja, aber das wäre ja die Transaktion.
Man kann ja nur noch den Spezialfall nehmen, jetzt den ärmsten Menschen, die es gibt, setzt man jetzt dafür ein, was gezahlt werden kann, sondern den Durchschnitt.
Oder auch der Durchschnitt. Also trotzdem wäre sozusagen die Ja, das ist ja auch immer die Irrationalität rein. Ne? Also ich würde wahrscheinlich weniger bereit sein zu zahlen, als ich sozusagen akzeptieren würde, damit man den Schaden zufügt. Ne? So, das ist eben, und damit fallen natürlich schon wieder viele Aussagen. Das heißt, die Annahmen sind schon wieder ziemlich mächtig bei diesen ganzen neuen Ökonomiesystemen, wie ich schon richtig gesagt habe. Also es lässt Macht außen vor, es lässt eben solche Bewertungskisten außen vor und so weiter und so fort. Und da ist ja auch so, dass dann manchmal das Verfassungsgericht sagt, nee, stopp, zum Beispiel nach dieses Luftsicherheitsgesetz. Wo man gesagt hat, okay, so, wenn wir nachher Flugzeuge abschießen, wenn die irgendwie Terroristen drin haben, die gerade auf den Kernkraftwerk zusteuern oder so. Ne? Und was hat das Verfassungsgericht gesagt?
Man muss
ja den anderen Minister auch dafür sorgen. Ja, das hat gesagt, verdammt, nichts ist. Ihr dürft nie im Leben so Ding abschießen. Ne? Weil die Würde des Menschen geht mir vor, also egal was da für Rechnungen sind. Die Richter müssen
aber gegen
klagen. Ja, wahrscheinlich. Also, da sagen ja manchmal die Verfassungsrichter so, also eure ganzen ökonomischen Erwägungen sind zwar alle gut und schön so, ne, aber es hat mit Menschenwürde nichts mehr zu tun und die könnten ja Flugzeuge abballern, das war die gerade auf dem Kernkraftwerk zu steuern. Und wenn natürlich der gesunde Menschenverstand vielleicht wieder sagt, na lieber 100 Tote als 1000 Tote, so, ne? Aber solche Rechnungen verbieten sich ja. Ne?
Ja, wobei der die Frage ist, ob das denn wird, das ist ja die Risikofrage, das ist ja noch die zusätzliche Frage, ob du einen Terroranschlag noch bewegst. Wenn du es abschießt, aber er werden nicht gelungen, dann müssen sie wieder so.
Eben, hast du 100 Leute umsonst sozusagen abgeschossen, ja?
Ja, gut, aber dann auch gestorben in
Gender. Der Punkt ist, dass man in dem Moment nicht ökonomisch argumentieren darf.
Ja, eben.
Aus ethischen Gründen darfst du nicht 100 gegen 1000 aufwenden, Menschen.
Also, das Recht? Wie gesagt, also die ganzen Freunde von Lord Economics sagen halt, das Recht sollte praktisch irgendwie rein ökonomisch strukturiert sein. Es sollte prinzipiell nur ökonomische Erwägungen machen und so weiter. Ne? Aber da gibt es natürlich Rechtsphilosophen, die sagen, das Recht machen aber tausend andere Sachen. Das Recht überlegt sich, was ist gerecht, was ist recht, was ist billig, was ist irgendwie moralisch sinnvoll und so weiter und so fort. Und nicht irgendwie, was jetzt in Zukunft jetzt möglich ist. Aber ein anderes dann fragen, denken Sie dann, ist denn so ein Menschenleben immer nicht viel wert oder ist das nicht ganz viel wert?
Ich glaube, man kann nicht immer eine Lösung vorfinden. Ich glaube, dieses Flugzeugabschießen-Ding irgendwie, das fand ich auch irgendwie schockiert, irgendwie, dass so ein Jungen dann irgendwie sagt, machen wir trotzdem irgendwie, der irgendwie da so hoch viele zu. Da gab es, glaube ich, schon Bundeswehrleute, die gesagt haben, ja klar, ich bin dabei. Schockieren, einfach als Hitler abknallen, finde ich auch nicht okay. Also, ich glaube, das lässt sich nicht mehr entscheiden. Was da so moralisch abgeladen ist, moralisch gegeben war, ist, lassen sich manche moralische Entscheidungen einfach nicht fällen.
In Afrika jetzt sind die Leute so leicht, wenn sie in der Nacht die Lieder unterschrieben oder aus Deutschland werden. Und dann war es, wo geht die Erziehung, wo kommt man her, was einfach die Hände, was wird man überhaupt aufhören?
Das sind also die Normen, ne? Also, wenn Sie solche Indonesien sehen oder so, da sind Menschen, die nicht so viel wert wie in Deutschland zum Beispiel. Da gibt es halt einfach so viele Leute. Ne? Und wenn da jemand Verkehrsunfall hat, dann steht da rum, Umkorruption. Ne? Aber wenn ich in Deutschland, dass ich vor Bewertungswahl ankomme, dann verfahrt man so, dass es wirklich schnell geht.
Das
ist ja auch
der körperliche Unfall, der
Teil
so, wenn die Polizei dann das Recht hat, sozusagen jemand anders dann ist verletzt und so weiter. Ich finde also, wenn gerade jetzt die Handyfotografen angeschlagen haben oder so. Hier und hier wäre auch immer noch blöd, auf Demonstranten los, man kann man Demonstranten verletzen, um sie aus dem Weg zu haben, weil da ein Kraftfahrtransporter durch muss. Oder
so.
Wenn die Leute fragen, die sind hier in Deutschland, die Polizei muss schon aufpassen, die sollten dann nicht einfach, und haben vielleicht jetzt einen anderen Kopf, die haben jetzt einen angebracht. Ich habe gerade so nicht gesehen, wo ich dann eine weiße Nacht. Hat der Polizist einfach einen Arschschuss gelandet, wie die Ergebnisse, wenn ich runterlaufen,
Also da sind wir in Deutschland, das ist schon ein sehr angenehmes Land zum Leben, muss man schon sagen. Ja, klar. Aber die werden kaum erleben, dass die Polizei für eure Wohnung durchgeht und einfach einkauft. Oder machen die halt nicht. Da kann die Italien schon nicht mehr passieren. Oder da wird nicht in Jugoslawien oder so. Also es gibt schon Länder, wo es einfach ganz anders ist. Und da ist in Deutschland schon irgendwie so ziemlich viel Recht in Ordnung. Also auch vielleicht mehr als Frankreich.
Aber ich habe bei der Demonstration hier jetzt nochmal da in den Drehwagen. Ja, ich meine, dass da doch auch teilweise ungerechtfertigt schnell zuschlagen wurde und die Krippeln und auch die Wasserdampfer auf Kopfhöhe gefliegen wurden, statt auf den Beinen und so.
Na ja, gut, aber sowas wird ja gelegentlich auch mal noch mit ziemlich langer Zeit jetzt Zögerung auch teilweise voll die Richtung aufgewertet. Das ist ja nicht so, dass also die Zeit die Krippeln nicht mehr
haben. Aber da ist jetzt auch mal wichtig, so gesagt, dass das muss ich jetzt mal einfach an die Wohnung gehen, dann gab es ja eben auch gerade vor den Jagdgipfel da nicht irgendwie am 18. Euro, muss man da jetzt als rechtswidrig übergeben. Und das ist halt auch so das Problem, es fehlt mir da auch so ein bisschen an Transparenz und an Konsequenz an den solchen Fällen. Also die Kosten dafür, dass die Polizisten vor den Ereignis die Razzia gemacht haben, war für die Veranstalter relativ ziemlich hoch. Darüber kann man argumentieren.
Also, das ist ja das Terror-Ding halt. Wenn ich sage, Terror ist unendlich groß und rechtfertigt alles, da habe ich sozusagen ein Bienenschwarm-Argument sozusagen so umgeruckt, dass ich prinzipiell alles darf. Ne? Als Polizei oder als Ermittlungsbehörde und so weiter und so fort. Ne?
Das mag es dann als legitim erscheinen, wenn man jetzt nur die Perspektive hat, man hat die Achtung für die achtwichtigsten Menschen der Welt, treffen sich und wir müssen davor auf die Terror gefahren.
Und dann ist es vielleicht sogar schlimmer, wenn man macht, übernicht die Abkürzung für die Achtwichtigen. Das ist ja irgendwo in Japan noch auf der einen Seite und der Stadt, dann hat man das irgendwie nicht. Ne? Dadurch hat man das ganze Problem ökonomisch effizient geklärt. Ne? Man kann sozusagen nicht solche Zusammenstöße, können nicht vorkommen, weil es auf der Insel und deswegen ist es vielleicht sogar gut, das so zu machen.
So.
Aber der findet auch nicht so mal irgendwo in Japan, irgendeiner Insel im Oberstein, oder?
Ja,
aber
ein ganz wichtiger Teil ist ja die Show davon.
Ja, das könnt ihr auf der einen Insel auch tun, wenn da ständig Demonstranten da rumrennen.
Das ist
ja
auch auf die Insel getroffen.
Ja, ja.
Aber ich glaube auch durch die Demonstrationen wird dieser Gipfel überhaupt irgendwie in den ländlichen Boden gerückt. Also ich denke schon, dass es wichtig ist. Ich wollte gerade noch sagen, ich habe leider nicht verstanden, was Kai gesagt hat, irgendwie wenn es so geht, dass es drauf war. Aber man könnte da auch genauso abdenken mit dem Falschparken, dass man das Gesetz bricht, einfach Wohnungen durchsucht mit Argumentation. Man muss sich, ich denke, das haben wir jetzt gedacht. Man muss sich klar machen, dass man da noch mehr verkauft, also die Sicherheit ist, die abgelegt ist. Und dann wird man eine Demonstrationsfeier und so weiter. Also so einfach ist das, glaube ich, mit dem Recht nicht, dass man auch, also mit Recht bricht aus ökonomischen Gründen, ist, glaube ich, nicht immer so einfach. Ich denke, wenn man zum Beispiel Demonstrationsrechte, persönliche Privatsphärenrechte mitverkauft und nicht nur, dass man
Da sieht man vielleicht auch, wie einfach das nach Bienenbeispiel ist. Weil da habe ich halt irgendwie Bienen und da geht es nicht um Terror, da geht es nicht um irgendwie unendliche Kohle, da geht es halt um ein paar Bienen und vielleicht noch Erdbeeren oder so. Ne? Das ist schon leichter für den Gesetzgeber, als irgendwie Terror und Sicherheit und Freiheit und so. Das sind schon echt schwere Kisten. Und natürlich vielleicht viel mehr normativer Kram reinkommt, moralische Fragen, was die Gesellschaft als solche, Demokratie, Freiheit der Rede, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Und das war genau bei den Punkten, wo das Verfassungsgericht auch gesagt hat, bei dem Flugsicherheitsgesetz, ihr könnt ja also Leute abschießen, wo es halt mit Terror sitzt, oder geht einfach nicht. Ne? Naja, also wie gesagt, da hat seine Grenzen, natürlich zu schlagen, aber prinzipiell ist so eine Idee der Amis vor allem, dass die halt da recht oder prinzipiell und die ökonomischen Prinzipien nicht ordnen, und das ist auch gut so. Und wie gesagt, der Postleiter des Verfassungsrichters, da steht da unglaublich drauf. Ist ein Freund von Lessig übrigens. Und wie gesagt, der Kors steht entscheidend, aber wir merken, dass der Kors Theorien das ein bisschen im Hinterkopf haben, kann nicht schaden. Okay, das wär's.
Gut.